Wir sind beim Kulturkapital und ich habe heute Stefan Bartholmeier zu Gast. Hallo Stefan.
Hallo Tine.
Stefan, du bist bei Twitter unter The Real Steve zu finden.
Genau.
Und du bist aus einem ganz besonderen Grund da. Also es hat ein bisschen gedauert, dass wir jetzt überhaupt zusammengekommen sind. Wir wollten uns schon im April treffen. Und zwar vor dem Event, über was wir jetzt auch reden werden. Obwohl Event auch ein furchtbares Wort ist. Aber es geht um Coding Da Vinci.
Ganz genau.
Und davor ging es dann irgendwie nicht. Und dann war es ja jetzt auch schon gewesen, zumindest das erste Treffen.
Genau, wir sind mittendrin eigentlich gerade.
Genau, und eigentlich ist es viel besser, weil du jetzt mich auch erzählen kannst, was da alles schon passiert ist. Bevor du aber erzählst, was ihr da gemacht habt, glaube ich, muss man erstmal so ein bisschen ausholen und mal erzählen, was ist Coding Da Vinci? Warum hast du damit überhaupt was zu tun und wer bist du überhaupt?
Okay, ja, magst du fragen oder?
Ich glaube, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Wer bist du überhaupt? Warum hast du sowas wie mit Coding Da Vinci zu tun? Was ist da dein Zugang?
Ja, also ich bin bei der Deutschen Digitalen Bibliothek und zwar bin ich Teil eines Projekts bei der Deutschen Nationalbibliothek. Wir machen die technische Projektkoordination für die Deutsche Digitale Bibliothek. Können wir wahrscheinlich auch nicht voraussetzen, dass jeder weiß, was die Deutsche Digitale Bibliothek ist. Das ist auch gar nicht so einfach, das zu sagen. Also es gibt ein paar Begriffe, mit denen man die Deutsche Digitale Bibliothek belegt. Also man sagt, es ist ein Kulturportal, eine Kulturplattform. Das ist sowas wie Google Books.
Oder wir speichern Webseiten.
Google, wir speichern Webseiten. Das tun wir jetzt zum Beispiel gerade nicht. Aber
wäre jetzt der erste dumme Gedanke, wenn ich jetzt bei der Deutsche Digitale Bibliothek denke, auch endlich speichert mal jemand alle Webseiten
ab. Das ist ja tatsächlich was an der Institution, an der ich tatsächlich beschäftigt bin, weil die Deutsche Digitale Bibliothek hat im Moment noch so einen dezentralen Projektcharakter und wird erst in hoffentlich naher Zukunft eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen. Ich arbeite so bei der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek hat ja tatsächlich einen gesetzlichen Sammelauftrag, der auch elektronische und Online-Publikationen umfasst. Und dazu gehört auch das Sammeln und Speichern von Webseiten. Das wird auch teilweise gemacht. Ich kann jetzt nicht so detailliert Auskunft dazu geben, weil das halt nicht mein tägliches Geschäft ist, aber ich weiß, dass man das auch initiieren kann sozusagen, dass man davon erfasst wird, aber es ist im Moment auch noch
Beta.
Ja, es ist ein Experimentieren einfach mit der schieren Größe, mit der man es da zu tun hat. Ja, also die DNB, wenn ich richtig informiert bin, doch unsere Generaldirektorin Frau Niggemann hat das auf der Republika ja auch verkündet, hat vor kurzem gerade einen Crawl der gesamten DE-Domain angestoßen, die DNB. Also man tastet sich da aber auch immer noch vor. Also das ist halt eine sehr komplexe technische Frage auch und auch die Entscheidung, was denn speicherwürdig ist, ob man einfach sagt, wie bei den Büchern, das ist relativ einfach, dann nimmt man einfach alles ab einer gewissen Menge. Ich glaube, es sind 25 Publikationen. Na, die Kollegen werden mich steinigen, wenn ich das jetzt nicht genau weiß. Aber
man kann eigentlich auch alles nachlesen.
Genau,
also das Gute ist, man kann ja immer nachrecherchieren, wie es jetzt genau ist. Aber ich meine, das kann man ja schon mal feststellen. Das macht die Deutsche Digitale Bibliothek nicht. Die sammelt nicht das ganze Internet und alle Webseiten und Blogs, sondern was genau speichert sie nochmal ab?
Genau, wir sammeln Metadaten ein. Und zwar zu Objekten des deutschen Kulturerbes, des digitalisierten Kulturerbes oder des ja auch rein digital entstandenen Kulturerbes. Manchmal auch nur die reinen Erschließungsinformationen. Ja. Das muss man sich dann vielleicht so ein bisschen wie einen Verbundkatalog vorstellen, aber das sind wir eigentlich auch nicht. Ja. Aber man muss halt immer gucken, weil wir so ein bisschen etwas Neues, sui generis sind, dass man guckt, womit kann man es vergleichen. Und da kommen halt immer wieder die Vergleiche, dass man sagt, ist es ein Verbundkatalog. Und man kann zum Beispiel sagen, für die Archive in Deutschland, die sind bei uns ja auch eine Sparte, wir arbeiten ja spartenübergreifend, und für die Archive, weil es da solche Verbundstrukturen nicht gibt, die benutzen uns ein bisschen so wie ein Verbundkatalog in den Bibliotheken, dass sie damit die Bestände in ihren einzelnen Archiven, die Erschließungsinformationen, das nennt sich halt Findbücher, die sind auf eine bestimmte hierarchische Weise abgelegt, in sogenannten Tektoniken angeordnet. Und diese Erschließungsinformationen sind bei uns zu finden. wenn möglich mit einem Digitalisat begleitet, also mit einer verkleinerten Version des Digitalisats, weil unser Prinzip, mit dem wir gestartet sind, ist, dass wir die reinen Metadaten sammeln. Also das sind Titel, die Laufzeit von irgendeinem Bestand, der da beschrieben wird, ein Autor von einem Werk, ein Fundort, ein Material. Also alles Daten, die das Objekt beschreiben. Und nach Möglichkeit haben wir dazu halt auch noch eine Vorschau. Und das Wichtige halt auch einen Link zur Webpräsenz der Institution, wo dieses Objekt eigentlich wohnt, ja, wo sich das befindet.
Das also, heißt, ihr seid, also ich könnte jetzt irgendwas suchen, was ist ich, eine alte Trommel oder sowas, Spielzeugtrommel oder sowas, und gibt es da in das Fenster von der Deutschen Digitalen Bibliothek an und dann kriege ich wahrscheinlich sowohl aus dem Bundesarchiv und kleinen Stadtarchiven, wer immer irgendwelche urkundlichen Erwähnungen von Spielzeugtrommeln hat, obwohl das wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, oder wer tatsächlich auch irgendwie real Spielzeugtrommeln sammelt. Also sofern es bei euch eingespeist ist, kriege ich die Ergebnisse dann da.
Genau. Also wir tauchen die Anmutung unseres Portals ist, wenn man jetzt www.deutschedigitalebibliothek.de eingibt, jeweils mit Bindestrichen zwischen den einzelnen Worten. Wenn man die Seite ansurft, dann ist man erstmal mit einem großen Suchschlitz konfrontiert, ähnlich wie bei Google. Und deswegen denken viele Leute auch, wir sind eine Suchmaschine. Sind wir auch, also eine Suchmaschine ist ein wichtiges Werkzeug für uns, aber das ist sozusagen nicht unsere Kernaufgabe. Wir machen eigentlich noch was oder wollen das auch machen in der Zukunft, was noch vor dieser ganzen Sucherei liegt, dass wir nämlich Daten, diese Metadaten muss man sich ja vorstellen, wir haben insgesamt 6 Sparten, die bei uns vertreten sind. Wir haben die Bibliotheken, wir haben die Denkmalpflege, wir haben die Archive, wir haben die Museen, wir haben Mediatheken, wir haben auch Einrichtungen aus Forschung und Wissenschaft, ja, die ganz unterschiedliche Traditionen haben, unterschiedliche Verweis- und Erschließungsinformationssysteme, haben auch unterschiedliche Erfahrungen damit. Also die Bibliotheken machen seit den 60er Jahren, haben sie Erfahrungen mit digitalen Metadatenformaten. In anderen Einrichtungen ist das viel jünger. Dafür sind da die Beschreibungen viel reicher. Die Archive haben sehr gut hierarchisch geordnete Daten, die beschreiben keine Einzelobjekte, die beschreiben ganze Bestände in der Regel. Also da gibt es unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Sprechweisen. Also man muss sich das so ein bisschen wie den Turmbau zu Babel vorstellen und aber auch vielleicht wie so eine Gruppe von Leuten, die anfangen Quartett zu spielen und dann sagen, ja, also mein Kulturobjekt ist aber das Schönste oder das Interessanteste. Und dann fängt man erstmal an, ja, warum denn eigentlich? Und dann kommt man ins Gespräch und überlegt sich, wie kann ich denn diese verschiedenen Erschließungssysteme miteinander vergleichen? Und das ist so ein bisschen ein Teil der Sache, die wir machen, dass wir diese ganzen Daten in bestimmten Formaten einsammeln, die auch in gewisser Weise bereinigen und normalisieren, sodass sie halt vergleichbar werden. Ja, also man hat zum Beispiel ganz unterschiedliche Zeitangaben. Man kann sich vorstellen, also mit den Schreibweisen, wie man sie aus dem Amerikanischen kennt, über die Jahrhunderte hinweg, gibt es ganz unterschiedliche Angaben, ob man den Monat ausschreibt oder nicht. Weil das ja alles von Maschinen gelesen werden soll, ist das natürlich schwieriger. Das muss standardisiert werden. Da gibt es bei uns halt auch so Bereinigungsschritte, die wir noch ausführen zum Beispiel.
Und ist das normalerweise das, was du gerade beschreibst? Also ich weiß, wir reden gleich über Coding da Vinci, aber ist das das, was du normalerweise so in deinem Berufsalltag immer machst oder machst du ganz andere Dinge? Also oder bist du die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Datenbanken zu bereinigen, damit die Maschinen die lesen können?
Nee, ich bin tatsächlich eher, also Tätigkeitsbeschreibung ist technischer Projektkoordinator, das ist ja erstmal auch eine relativ generische Bezeichnung, aber was ich tatsächlich mache, ist ja auch viel Meetings organisieren. Wir sind ja ein Kompetenznetzwerk, die Deutsche Digitale Bibliothek. Also bei uns sind 13 Einrichtungen bundesweit und vertreten aus den ganzen Ländern. Vom Bundesarchiv über das Deutsche Filminstitut hier in Frankfurt, das Kulturamt der Stadt Düsseldorf, Landesdenkmalpflege aus Brandenburg. Also eine ganze Reihe von Institutionen aus unterschiedlichen Sparten. Und die engagieren sich bei uns alle in Arbeitsgruppen, die wir teilweise leiten, begleiten, organisieren, Protokolle schreiben und zusehen, dass die Informationen aus den verschiedenen Arbeitsgruppen sich gegenseitig ergänzen und koordiniert werden. Dann haben wir selber eine Steuergruppe und haben halt bestimmte Verantwortlichkeiten, für die man zuständig ist. Also ich habe zum Beispiel mich jetzt über die dieses System für die virtuellen Ausstellungen habe ich mich gekümmert. Wir hatten einen Showcase für unser API. Ich habe einen Workshop der nationalen Aggregatoren, den wir in Berlin gemacht haben, organisiert. Ich habe mich ein bisschen ums Bildungsthema gekümmert. Also es ist dankbar, weil es in so einem frühen Stadium noch ist, dass man ganz viele verschiedene Dinge tun kann. Das ist, glaube ich, auch das, was mich am allermeisten daran begeistert, neben dem Projekt an sich, dass es so vielfältig ist, dass man auch wenn man vielleicht wie ich vielfältige Interessen auch hat, dass man die auch wirklich ausleben kann und da gefragt ist und die da auch Dinge umsetzen kann. Ich twittere zum Beispiel auch im Moment noch für die DDB. Da haben wir gerade jetzt vorgestern eine neue Kollegin bekommen in Berlin, auf die ich mich auch sehr freue. Die werde ich am Montag das erste Mal treffen, die dann das übernehmen wird. Aber ja, das war auch einfach schön, dass man das auch gegen sicherlich auch einige Bedenken, die es gab, ja, hat umsetzen können und dass das auch möglich war. Also da habe ich aus anderen ähnlichen Strukturen ganz andere Geschichten gehört. Also es ist wirklich, ja, so kompliziert wir vielleicht auch aufgestellt sind, so gut ist der Wille eigentlich von allen, doch an einem Strang zu ziehen. Also das macht auch wirklich Spaß.
Aber ich muss mir jetzt nicht vorstellen, also wie ich eben noch gedacht habe, dass du da in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt sitzt, quasi in deinem Bunker und nur am Rechner, weil du bist ja jetzt in der IT, sondern du gurkst doch ganz viel durch Deutschland rum, also das habe ich jetzt, glaube ich, auch richtig verstanden, ja. und sprichst mit ganz vielen Leuten und hältst Vorträge und so wie du jetzt eigentlich mit mir auch bei der Deutschen Bibliothek, digitale Bibliothek, die unterhältst. Und du bist aber kein ITler, das weiß ich ja. Also wir kennen uns ja auch und ITler bist du nicht. Wie bist du jetzt daran gekommen?
Ich würde es, glaube ich, nicht ganz so stehen lassen, dass ich kein ITler bin. Also ich bin kein Informatiker, kein studierter Informatiker. Also ich bin Physiker, Diplomphysiker von meinem Abschluss her und habe aber auch eine Zeit lang in der IT tatsächlich gearbeitet, als auch ein bisschen als Entwickler, als Trainer. Ja, aber ich muss auch sagen, die Zeiten, sagen wir mal, ich könnte nicht von mir behaupten, dass ich tatsächlich als Entwickler im Moment arbeiten könnte, weil ich dazu einfach zu lange aus den Themen draußen bin. Und mein Vorteil ist aber, ich spreche die Sprache der Leute. Also ich beschäftige mich, ich glaube, wann war das? 1979 habe ich das erste Mal, hat Holger Philips mich in die Schule mitgenommen. Sein Vater war schon bei uns am Gymnasium Informatiklehrer und habe ich das erste Mal vom Apple II gestanden. Und da wusste ich, das ist irgendwie eine Maschine, die kann tolle Sachen. Ich wusste nicht so genau, was sie kann und wozu sie gut, aber ich wusste, dass die kriegte ich irgendwie bald. Dann habe ich irgendwann meinen C64 1984 gekriegt und dann, ja, seitdem habe ich mit Computern zu tun und als es dann das Internet gab, war ich auch im Internet und also insofern ist das ein Teil meines Lebens und ich kann also mit den Technikern auf technischer Ebene sprechen. Also ich verstehe das alles, ohne dass ich es jetzt immer genau in dem Thema drinstecke. Aber bei mir kann man voraussetzen, dass ich weiß, wie ein Computer, eine Datenbank und so weiter funktionieren. Deswegen kann ich da auch das technische Projektmanagement machen mit den Leuten. Und umgekehrt habe ich halt noch so ein anderes Herz, das in meiner Brust steckt, dass ich einfach mich persönlich total für Literatur, Kunst und Museen und allem anderen, was so in unsere Kulturszene ausmacht, mich begeistere. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie meine Mutter, mein Vater. Meine Mutter war halt Deutsch- und Französischlehrerin, mein Vater war Chemiker und ja, diese beiden Dinge haben sich mir auch vererbt und ich war immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich das eine getan habe oder das andere und das andere lassen musste. Und jetzt treffen sich an der Stelle eigentlich so Technik und Kultur und das ist eigentlich eine schöne, ganz, ganz spannende Stelle, wo ich gerade bin. Und
ich würde auch sagen, du bist da so genau an so einer Schaltstelle zwischen genau Technik und Kultur und vermittelst da, glaube ich, auch. Also du hast übrigens alles mit, um auch zwischen den beiden Seiten vermitteln zu können. Das ist ja auch nicht immer so einfach.
Ja, also ich hoffe, dass ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ich strebe es an, ja.
Ja. Also auf jeden Fall, das haben wir jetzt schon mal rausgekriegt. Du arbeitest an der Deutschen Nationalbibliothek für die Deutsche Digitale Bibliothek. Wir haben schon ein bisschen geklärt, was die Deutsche Digitale Bibliothek so sein kann. Ich als User nutze sie tatsächlich momentan eher als eine Art Suchmaschine. Ja. Aber du hast auch schon gesagt, ihr seid auch dabei zu entwickeln, ihr seid auch schon dabei, andere Dinge zu entwickeln, zum Beispiel Das hast du eben schon gesagt, Online-Ausstellung?
Ja, wir haben eine virtuelle Ausstellung. Also die Genese dieses Projekts ist eigentlich, das stand am Anfang mal drin in dem Konzept auch. Und dann haben wir im letzten Jahr hatten wir quasi die Aufgabe, auch das noch zu Ende umzusetzen. Und ja, das ist jetzt vielleicht nicht das technologisch avancierteste Konzept. Das haben auch viele andere schon gemacht. Und wir haben tatsächlich auch eine Software nachgenutzt und anpassen lassen, die auch ja unsere große Schwester Europeana, also die das, was wir im deutschen Maßstab machen, im europäischen Maßstab macht und für die wir auch Aggregator sind, können wir später vielleicht noch erzählen, was das genau ist. Und auch die DPLA, also die Digital Public Library of America, nutzt dieses System auch. Omica heißt das, diese Software, und das haben wir jetzt angepasst und haben eine Ausstellung umgesetzt zum Leben des und den Forschungsreisen nach Kolumbien des Ethnologen Konrad Theodor Preuß, von dem hätte ich, glaube ich, in meinem Leben sonst auch nie was erfahren. Das war also sehr spannend, auch mit der federführenden Kuratorin Frau Dr. Fischer im Ethnologischen Museum in Berlin zusammenzuarbeiten zu dürfen. Ich habe da viel bei gelernt und die Idee ist so ein bisschen, dieses Feature zu nutzen, um einen Einstieg in unsere Bestände zu geben, die teilweise ja sehr kontextarm, möchte ich mal wertfrei sagen. Man könnte auch manchmal sagen, etwas spröde daherkommen. Also wenn man die reinen deskriptiven Metadaten hat, dann kann man manchmal Dinge gar nicht so einordnen. Und da würde es natürlich helfen, wenn das in einen thematischen Kontext eingeordnet ist, wenn man das vielleicht mit einem Wikipedia-Artikel verknüpfen könnte. Und das ist genau das, was wir so in Zukunft auch machen wollen. Also diese Verknüpfungen zwischen den Daten herzustellen, dafür auch Infrastruktur zu schaffen, beziehungsweise ja Datenstrukturen auch und da an Standardisierung mitzuwirken. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch damit experimentieren, was auch viele andere Portale tun. Wie schafft man Einstiege in diese Vielzahl? Im Moment haben wir 8 Millionen Objekte und die kann ja kein Mensch nacheinander aufrufen und da Strukturen reinzubekommen und Zugänge zu schaffen. Das ist uns sicherlich auch noch nicht endgültig geglückt. Im Moment haben wir halt eine State-of-the-Art-Suchmaschine da, die das so kann, was man auch von Google gewöhnt ist, um Dinge zu finden. Wir haben jetzt als eine erste Erweiterung Personenseiten eingeführt. Wenn man in den Daten die Personen durch sogenannte URIs, ja, also ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, ist dasselbe wie eine URL eigentlich, dient nur nicht um eine Webseite, um ein Dokument zu finden, wo das liegt. Also eine URL sagt mir ja quasi, diese Webseite liegt jetzt auf dem und dem Server in den USA, da kann ich die abrufen. Und eine URI ist genauso aufgebaut, die sieht also genau gleich aus und die sagt mir nur, das ist jetzt genau das Objekt, das ist sowas wie ein Name, ja, ich sage jetzt mal einen Namen, da gibt es dann auch noch, es gibt auch noch URNs, wo ich auch nie ganz den Unterschied verstehe. Also wenn man diesen Ausdruck in den Daten drin hat, dann weiß man genau, das ist jetzt der Herr Goethe. Ob der sich mit G-Ö-T-E schreibt, mit von oder ohne, latinisiert oder Goethe, also es gibt's ja alles in den Schließungsinformationen. Und man weiß aber, das ist diese eine Person, ist genau die ich meine, und die hat alle diese möglichen Ansetzungsformen, nennt man die. Und damit kann das natürlich auch ein Computer verstehen. Ne? Wer ein Mensch versteht natürlich Goethe, OE, TH, das kann ein Mensch alles ausfiltern. Ein Computer muss man erstmal sagen, dass das ist immer dieselbe Person. Und bei den Daten, die das schon in sich tragen, da kann man dann auf eine Personenseite gehen, von einem Objekt her, zum Beispiel, wenn man jetzt den Reinecke Fuchs hat, sieht man, aha, Autor Goethe, klicke ich mal drauf, was hat er denn noch geschrieben? Und jetzt verlässt mich auch schon wieder mein Deutsch-Grundkurs. Ich glaube, Westöstlicher Divan hat er mit Schiller zusammengeschrieben. Also whatever, also er hat auch was mit Schiller, die Xenien, also irgendwas hat er mit Schiller zusammengeschrieben. Und dann kann man von da aus sich weiterklicken und landet auf einem Objekt, wo zwei Personen, eben Goethe und Schiller sind. Und dann kann man auf die Personenseite von Schiller und so kann man sich so browsend weiterhangeln. Das sind ja Dinge, die man aus der Wikipedia kennt. Da haben ja Leute das intellektuell erschlossen, aber es geht ja darum, das bei uns auch automatisch oder aus den Daten heraus zu schaffen, weil wir im Moment haben halt nicht ein Heer von Freiwilligen, die das so großartig machen wie die Wikipedia-Community. dass man das alles intellektuell erschließen kann. Das wäre natürlich großartig, wenn man da mal hinkäme, aber so ist es im Moment nicht.
Aber bei den Freiwilligen sind wir ja eigentlich schon auf der richtigen Fährte.
Ganz genau.
Denn das Projekt, über was ich dich ja eigentlich ausfragen möchte, das hat ja nun tatsächlich was mit Freiwilligen zu tun. Das heißt also, neben der Nutzung als Suchmaschine, und wir sehen, ihr sucht auch schon nach anderen Anwendungsformen für diese Metadaten, gab es jetzt tatsächlich ein Event, der darauf aufbaut, dass da Leute sich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Mhm. Und der heißt, oder das hieß, und das heißt immer noch, Coding Da Vinci.
Coding Da Vinci, ganz genau.
Okay, und da vielleicht machen wir jetzt mal den Schwenk auch dahin. Also was genau ist Coding Da Vinci?
Coding Da Vinci ist der erste deutsche Kulturhackathon und wird veranstaltet federführend von der Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland. Dann ist, glaube ich, als dritte Einrichtung die Servicestelle Digitalisierung von Berlin dazugestoßen. Und wir als DDB sind als letzte ins Boot gekommen und sind auch sehr glücklich. Ich habe kurz vor Weihnachten davon gehört und war dann Feuer und Flamme dafür. Und dann hat es Gott sei Dank auch mich getroffen, sozusagen der DDB-Vertreter in diesem Vierergremium. Ich habe drei ganz, ganz tolle Kolleginnen von den jeweiligen anderen Kooperationspartnern dabei. Das ist einmal Helene Hahn von der Open Knowledge Foundation, die sich, glaube ich, Helene und Barbara Fischer, ich weiß gar nicht genau, es gibt so einen Gründungsmythos, die haben sich das auf der Republika vor einem Jahr ausgedacht, dieses Format. Tine, du weißt was besser?
Also mal so, es mag ja sein, dass es auch irgendeine Gründungsgeschichte mit der Republika gibt, aber ich war ja gerade noch gestern auf der Mai-Tagung und auf der Mai-Tagung hieß es, dass es die Mai-Tagung war, wo der Ausgang war. Weil irgendwie letztes Jahr jemand einen niederländischen Hackathon dort vorgestellt hat. Und da wäre dann sozusagen auf der Mai-Tagung der Gedanke gekommen, ach, Hackathon, was ist denn das? Das ist ja interessant. Das brauchen wir auch.
Ja, also gut, dann habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Also ich denke, das hat dann nochmal einen Kreis weiter hat es dann gezogen wahrscheinlich. Auf der Republika oder um die Republika. Egal, also ich bin auch
aber es sind beides Internetveranstaltungen, die im Mai stattfinden. Republika, klar, ja. Ich glaube, das weiß irgendwie jeder, der so im Netz aktiv ist, was es ist. Mai-Tagung ist vielleicht eher spezieller. Das ist Museum and Internet. Das ist so eine Tagung, wo Museumsleute hingehen, die sich im weitesten Sinne irgendwie fürs Internet und ihre Museen interessieren. Also es ist schon eher so ein Museums-Insider-Tagung. Und entweder da oder auf der anderen Tagung hat anscheinend der Kulturhackathon seinen Anfang gefunden.
Ja, und es gibt, das muss man auch noch sagen, es gab schon mal einen Versuch, sowas zu machen. Also es gab natürlich in anderen Ländern, Europeaner hat eine Reihe von Hackathons auch schon veranstaltet. Also Europeaner ist das europäische Kulturportal, das hatte ich auch schon erwähnt. Und da gab es mal den Versuch, ich glaube an der Staatsbibliothek Berlin, eine Veranstaltung zu machen, die aber so ein bisschen unter ungünstigen zeitlichen Rahmenbedingungen geplant war. Und da sind dann nicht so viele Leute zusammengekommen, wie man sich das gewünscht hat. Und seitdem geisterte das so ein bisschen auch in der Szene umher, dass sowas vielleicht nicht möglich ist, weil man irgendwie die beiden Welten nicht zusammenkriegt. Und ich glaube, den Beweis haben wir jetzt schon führen können. Die Behauptung ist aus dem Raum, denn am ersten, am Auftaktwochenende, am 26. und 27. April waren insgesamt 150 Leute in den Räumen von Wikimedia und waren Teil dieses Hackathons. Das war schon ziemlich großartig und ja.
Und waren das jetzt tatsächlich irgendwie nur Entwickler oder waren das nur irgendwie so Berliner Netzszene oder wer war denn da jetzt?
Ja, also es war ja so, wir hatten dann auch, also wie gesagt, ich bin im Dezember dazu gekommen und dann haben wir so im Januar, Februar uns aufeinander verständigt, wie das dann alles ablaufen soll und dann hat die Open Knowledge Foundation, auch Helena selber hat da viel dran mitgearbeitet, sich das Design ausgedacht, eine wunderschöne Webseite gebaut, wie ich finde und dann haben wir irgendwann auch angefangen einzuladen und haben halt alle in unseren Communities und da sind natürlich gerade die Wikimedia und die Open Knowledge Foundation extrem gut vernetzt. Das ist ja auch ihre, ja sozusagen ihre Kernkompetenz, dass sie eben Community-Projekte sind und Aktivisten und genau diese Leute erreichen. Dafür waren Digis, also die Digitalisierungsstelle und auch wir eher für die Kulturinstitutionen zuständig und es war so ein Mix. Also es waren insgesamt, es waren über 20, es waren 22 oder 23, glaube ich, Kulturinstitutionen da, die die Daten vorgestellt haben. Es waren, ich schätze so ungefähr 40, 50 Entwickler, nochmal ähnlich viele, die eher gesagt haben, wir sind eher kulturinteressiert, wo ich aber auch gemerkt habe, dass viele dabei doch schon ganz soliden Background haben und also eine Webseite aufzusetzen war für die kein Problem. Wo wir tatsächlich ein bisschen knapp waren, waren Designer. Also wir kommen ja vielleicht später noch dazu, wie wir das so organisiert haben. An einem Punkt hatten wir so einen Ideenpitch und da waren Designer oder Leute, die das halt in eine schöne Form gießen konnten und auch die Usability designen konnten, die waren heiß begehrt. Also das wäre was, da müsste man das nächste Mal noch, die müsste man noch gezielter erreichen. Wir haben auch überlegt, ob dieser Begriff Hackathon, ich weiß gar nicht, hattest du vorher eine Vorstellung oder hast du eine Vorstellung, was da so passiert auf so einem Hackathon?
Na, ich dachte, da kommen halt Leute zusammen und fangen spontan an, irgendwie was im Internet rumzubauen.
Boah, so also, schlechte Bezeichnung ist das auch nicht. Ich habe gemerkt, als ich das so bei unseren
Aber für mich ja, ist auch ein Hacker jetzt mittlerweile nicht mehr jemand, der irgendwie irgendwelche krassen Sachen, sondern das ist, für mich ist ein Hacker halt irgendwie jemand, der im Internet halt
auch. Ja, also macht. Ich glaube, unter Hackern war es schon immer so, dass die Hacker selber, da war das Eindringen eigentlich eher Mittel zum Zweck, dass man halt gesagt hat, also es ging nie darum, irgendwie was kaputt zu machen oder etwas, es waren immer eher die Cracker, ja, also genau. die tatsächlich.
Und das jetzt umnutzen oder anders denken oder genau, anders gebrauchen.
Genau, und bei Hacken geht es wirklich eher darum, glaube ich, dass man sagt, Eindringen auch im übertragenen Sinne, dass man sagt, man so fast wie Faust versteht, wie die Sachen im Innersten zusammenhängen und genau, wie du sagst, man setzt sie dann einfach anders ein. Das ist ja vielleicht heute hat das seinen Widerhall in der Remix-Kultur, dass man einfach sagt, ich mach's mir insofern zu eigen und fange was Eigenes damit an. Und das war jetzt auch sozusagen die Grundidee, dass man so ein bisschen dieses, also die Kulturinstitutionen haben manchmal noch vielleicht ein beschützendes Verhältnis zu ihren Schätzen, ja. Und man muss auch sagen, sie haben diese Dinge in unserer Zeit über die Jahrhunderte gerettet und das steht ihnen ja auch ein Stück weit zu. Aber also, dass wenn ein Signal davon ausgehen sollte, und das ist es vielleicht auch schon, zumindest die Institutionen, die da waren, haben das mitgenommen, dass es ja gar nicht darum geht, dass man Dinge entweihen möchte, sondern die Leute sind ja wirklich genuin interessiert und haben tolle Ideen und interessieren sich ja sehr dafür. Und ich glaube, das war mehr so die Angst. Also manchmal kann ich es auch gar nicht fassen, aber wir haben halt tatsächlich auch gestandene Wissenschaftler in Kultureinrichtungen schon gegenübergestanden, die merklich verunsichert waren, dass sie gesagt haben, diese Kultur und Arbeitstechniken, die wir gelernt haben, ja, dass ich in der Lage bin, eine zweiseitige wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben zu einem Exponat bei mir. Das soll auf einmal nichts mehr wert sein, ja, und ich glaube, das ist gar nicht so. Also man muss sicherlich im Web anders kommunizieren, man muss schneller auf den Punkt kommen, muss vielleicht schnell mal irgendwie ein flashy Highlight setzen, damit man die Leute erstmal einfängt. Aber ich glaube auch für längere Formate, wie wir jetzt miteinander uns unterhalten, für die ist auch immer noch Platz und dann findet man sich halt im Longtail wieder, aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber das hat mir auch manchmal wehgetan, wo ich weiß, das sind wirklich ausgewiesene Experten und die sind einfach verunsichert und wissen nicht genau, was da sie erwartet. Ich habe auch gehört, Hackathon, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, weil sie wirklich auch dachten, das sind Hacker, die Kopierschutz knacken und in Rechnersysteme eindringen das könnte ja nicht ferner von der Realität sein, genau.
Ja, also ich meine, das war jetzt klar auf der Mai-Tagung auch durchaus immer wieder Thema, dass es eine ganz große Verunsicherung gibt, wie man jetzt mit diesen Kulturgütern und ihren Repräsentationen im Internet irgendwie umgeht. Und das ist natürlich so, also dass die Museen und Archive Orte sind, wo die ja schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten teilweise auf diese Dinge aufpassen. Das Bewahren gehört ja zu einem ihrer genuinen Ziele neben den Vermitteln und Vermitteln auch, aber natürlich das Bewahren. Und viele von diesen Bedenken sind ja auch nicht so ganz falsch, weil das Problem ist einfach, es ist einfach noch nicht ordentlich geregelt. Also es gibt halt nicht, und es wird auch demnächst keine Lösung dafür geben. Also ich finde, es gibt halt einfach keine gute Regelung für Kultur, Institution oder Bildung, was Bildrechte angeht. Also man ist immer so zwischen VG Bildkunst und man weiß nicht genau, wo man da gerade an irgendwelchen Grenzen
steht. Das ist auch genau das Thema, was mich in meiner täglichen Arbeit bei der DDB immer wieder erreicht. Also ich merke es jetzt selber gerade, wenn ich twittern will, dann, also wir entwickeln jetzt gerade auch, schalten wir jetzt Ende, na, ich weiß gar nicht, ob wir es Ende Mai schaffen, aber es ist jetzt schon auf der, in der Entwicklungsversion drin, dass wir eine Facette haben, mit der man Suchergebnisse filtern kann, wo man halt sich die Lizenzen, unter denen die Dinge bei uns gelistet sind. Das ist ja auch ein Vorteil, dass man, dass wir versuchen, da nicht Rechtssicherheit, das können wir natürlich nicht gewährleisten, weil wir diese Auszeichnungen gar nicht treffen, aber wir versuchen das durch alle Prozesse, die uns zur Verfügung stehen, möglichst gut hinzubekommen, dass die Dinge ausgezeichnet sind und halt auch, wir versuchen darauf hinzuwirken mit möglichst offenen Lizenzen. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn ein Museum, das eine tolle Beschreibung eines Objektes hat, meinetwegen, wenn man bei uns die Nofretete sich anguckt von den staatlichen Museen in Berlin, vom Ägyptischen Museum, dann steht da ein längerer Text dabei, der bestimmt mehr Wert hat als eine reine Beschreibung, wo man vielleicht sagen kann, da gibt es keine Schöpfungshöhe. Das ist also ganz klar ein Werk, das urheberrechtlich geschützt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei diesem Text genau ist, aber es gibt einfach viele Texte, die sind vor Jahren, Jahrzehnten für Kataloge oder für Ausstellungsdisplays geschrieben worden und waren nicht dafür gedacht, dass sie nochmal weiterveröffentlicht werden. Und teilweise kennt man gar nicht die Personen, die das verfasst haben, aber man kann da trotzdem nicht einfach hergehen und sagen, ich eigne mir das jetzt an und gebe es frei. Also vielleicht müsste man eine Lösung finden, ähnlich wie man das jetzt für vergriffen und verwaiste Werke gemacht hat mit der am Deutschen Patent- und Markenamt in München. Da gibt es jetzt so ein Register, wo man als Verwertungsgesellschaft hingehen kann und sagen kann, ich glaube, dieses Werk ist verwaist oder vergriffen und ich möchte das nutzen und melde das dann an. Und wenn sich niemand meldet in einer gewissen Periode, dann kann ich anfangen, das zu verwerten, was natürlich dann, glaube ich, ich stecke jetzt nicht genau drin, aber es wäre ja sinnvoll, das so zu machen. Sobald dann jemand einen berechtigten Anspruch hat, wird das sicherlich wieder stoppen, aber es kann nicht wieder, man kann nicht für vergangenes Verhalten in Regress genommen werden. Und das wäre irgendwie sowas in der Richtung, müsste man da auch schaffen, weil das ist wirklich ein gordischer Knoten, der, also es gibt viel, viel guten Willen bei den Museen, aber das Problem ist auch, niemand möchte jetzt der Erste sein, der sozusagen den Schritt zu weit macht und an dem dann ein Exempel statuiert wird. Also
es gab auch zum Beispiel bei der Mai-Tagung auch so eine Frage, also weil es wurde auch der Hackathon ja vorgestellt gestern und es gab nicht so viele Fragen aus dem Publikum. Eine Frage war auch, was denn jetzt wäre, wenn jetzt Leute die Produkte, die da jetzt diese Metadaten, die man jetzt benutzen kann, wenn da jetzt jemand einfach ein kommerzielles Produkt daraus machen würde.
Dann,
also wo es einfach auch Ängste gibt, so was machen denn die Leute jetzt mit unseren Daten?
Aber da muss man vielleicht auch so ein Stück weit wie Eltern mit Kindern irgendwann mal auch die Daten ziehen lassen. Dann, wenn da jemand ein kommerzielles Produkt macht, das sich vielleicht auch verkauft, dann ja, hat er da einen Mehrwert geschaffen und dann kann man ihm vielleicht dazu gratulieren. Aber das ist halt ein Risiko in Anführungsstrichen, das man eingehen muss. Und man muss vielleicht nicht dran denken, dass es ein Stück Kuchen ist, von dem einem eine Scheibe abgeschnitten wird, sondern es ist vielleicht wirklich ein Brei, der mehr wird und von dem man dann einfach, wo jemand tatsächlich ein bisschen Neuland geschaffen hat und ja, auf einmal was auch eine kommerzielle Verwertungsmöglichkeit geschaffen hat, die vielleicht vorher noch nicht da war. Aber na klar, also das ist ein Risiko und ich verstehe auch, dass es Geschäftsmodelle gibt, die da im Moment noch sehr drauf bauen, dass man Dinge weiterverwertet und das ist auch legitim. Ja, natürlich. Also jeder künstlerisch-tätische Mensch, der was produziert, der davon lebt, das muss anständig bezahlt werden und das ist völlig selbstverständlich, dass dafür auch Geld genommen werden darf. Ja, das, also man darf ja auch nicht in so einen Wahnsinn verfallen, dass man denkt, es muss jetzt alles frei sein. Das soll ja gar nicht sein, aber es gibt sicherlich Fälle, wo man sagt, Gemälde, die seit Jahrhunderten in Kunstmuseen hängen und wo dann Museen mit, weil sie das Fotografieren verbieten und dann nur einen Hausfotografen durchlassen, und dann natürlich das Copyright an diesen Fotografien haben, da könnte man schon vielleicht sagen, ist das fair? ja, also wo man vielleicht auch teilweise Dinge hat, die auch mit Steuergeldern in Schuss gehalten werden und auch andere Werke, die aus staatlichem Handeln entstanden sind, auch irgendwelche Akten oder so, wo man auch sagen muss, da hat der Steuerzahler schon mal für bezahlt. Genauso, das lässt sich auch im Wissenschaftsbereich auch übertragen. Also warum muss das noch ein zweites Mal bezahlt werden?
Das fand ich auch gestern eigentlich ganz, ganz spannend, wie die Frage von den zwei Referentinnen mich beantwortet wurde, weil ich hatte das herausgehört, dass es eher so mit so einer Befürchtung war, oh, jetzt wird da jemand anders könnte das jetzt monetarisieren. Und die Antwort war eher, und aus den Erfahrungen hat sich gezeigt, dass es da jetzt gar nicht so viele Geschäftsmodelle erstmal gab. Und man wäre ja fast froh, wenn da mal was käme. Also die Frage wurde quasi in der Antwort ganz anders gewendet und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also
ja, es werden natürlich auch, es gibt wie überall diskutiert man ja immer entlang so Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Und eine Geschichte, die in dem Bereich immer wieder erzählt wird, ist die vom Rijksmuseum. Da gibt es auch ein tolles Paper, ja, irgendwie, ich kriege den englischen Titel nicht mehr zusammen, aber da geht es irgendwie um die gelbstichige Milchmädchen, The Milkmaid, dieses Vermeergemälde, was halt in so vielen schlechten Kopien im Netz kursiert hat, dass die Leute, wenn sie vor dem Original gestanden haben, gesagt haben, nee, die sieht aber in echt ganz anders aus, weil sie halt nur diese Kopien aus dem Internet kannten. Und das ist also marketingtechnisch großartig und ich glaube auch, dass das für das Rijksmuseum echt ein Gewinn ist, dass sie das so gemacht haben. Aber auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen mir da Schelte einhandle von meinen Coding Da Vinci Kollegen, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass dieses Modell für jede Institution trägt, insbesondere nicht die 100. Institution, die das macht. Da wird nicht jedes Mal das Presseecho so groß sein wie beim Rijksmuseum. Die haben halt tatsächlich, glaube ich, einen absoluten PR-Gewinn dadurch erlebt.
Ich muss gerade mal ganz genau sagen, was denn das Rijksmuseum gemacht
hat. Genau, das Rijksmuseum hat hochwertige, hochaufgelöste Digitalisate, Entschuldigung, ja, wenn man in dieser Szene ist, dann ist das bekannt, genau. Also das Rijksmuseum hat hochaufgelöste Digitalisate der Kunstwerke aus seinen Beständen veröffentlicht, zugänglich gemacht und da gibt es das schöne Zitat von dem Direktor, der gesagt hat, also wenn die Leute damit Klopapier bedrucken, dann sollen sie das tun, aber dann sollen sie es wenigstens mit der bestmöglichsten Reproduktion eines Rembrandt machen, die ich Ihnen zur Verfügung stellen kann und nicht mit irgendeiner pixeligen, schlechten Kopie. Ja, also da stehe ich auch völlig dahinter, aber ich glaube halt trotzdem, dass das nicht für jedes Museum, also man kann das nicht einfach kopieren, man muss dann andere Wege finden. Ich glaube auch gerade für kleine Einrichtungen, die gar nicht das Problem haben, dass ihnen die Dinge aus den Händen gerissen werden, die aber, glaube ich, wenn sie ihre Bestände digital zugänglich machen würden, eine Community, weil es Leute mit den Spezialinteressen vielleicht gar nicht in der großen Dichte gibt, dass sie immer so viele in der physischen Nähe dieser Einrichtung, also meinetwegen, oh Gottchen, ich habe leider gerade kein gutes Beispiel, aber wenn das jetzt irgendwie eine bestimmte Kunstrichtung ist, irgendein bestimmter Skulpturenstil, für die sich ganz bestimmte Leute interessieren und die sind oft in ganz Deutschland, ganz Europa verteilt und die würden sehr gerne mehr darüber erfahren, vielleicht auch irgendwie was beitragen, wenn es da noch Quellen zu erschließen gibt oder Dinge zu tun sind oder das zu verbreiten oder was dazu zu programmieren, aber die muss man ja erstmal erreichen und ich glaube, da könnten gerade für kleine Einrichtungen schlummern da wirklich Potenziale. Und ich glaube, da ist auch die Bereitschaft eher noch größer als bei so mittelgroßen Häusern oder auch größeren Häusern, die natürlich auch ganz anders aufgestellt sind, die auch Verwertungsketten, die Merchandising und so weiter haben. Ne?
Also ich glaube, für kleine Häuser ist generell einfach das Problem, dass du so viel Personal haben musst, dass du deine Dinge überhaupt ordentlich in Objektdatenbanken reinbekommst und dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dir eine Schnittstelle für Digitalisierung zu leisten.
Genau.
Also da muss man sich einfach auch vorstellen, es gibt einfach noch genug Leute, da ist die Objektdatenbank eine Excel-Tabelle.
Völlig klar. Es gibt auch welche, also, wo es eine Word-Tabelle ist und auch teilweise Landeseinrichtungen, das weiß ich auch. Manchmal ist es auch nur ein Zettel, habe ich auch schon alles gesehen. Und es ist auch völlig klar, das ist nicht deren Tagesgeschäft. Das sind Leute, die mit Herz und Seele zum Beispiel Museumsmacher sind, die in einem Thema völlig aufgehen und die haben vielleicht an einem Tag im Jahr, wenn sie sich mal zum Datenexport beschäftigen. Und da, genau da sind wir auch gefordert, glaube ich, dass wir da Werkzeuge entwickeln, zusammen mit anderen ähnlichen Institutionen, die da auch Power haben und Know-how. Also da gibt es ja auch gerade bei uns im Kompetenznetzwerk auch ganz großartige Projekte schon. Und das muss noch mehr werden. Und das, da muss auch europaweit Kräfte gebündelt werden, weil natürlich die Gelder in dem Sektor auch nicht unendlich fließen. Also und deswegen müssen wir es eigentlich schaffen, dass wir diesen Einrichtungen Werkzeuge zu in die Hand geben, die einfach zu bedienen sind, die man sich leisten kann, und dann auch dafür sorgen, dass man, und das versuchen wir ein bisschen, also wer bei uns seine Daten liefert, der kann seine Daten auch wieder ausspielen über unsere API, das ist die Anwendungsprogrammierschnittstelle, Application Programming Interface, an der dann wiederum Apps, Webseiten andocken können und ja, das steht dann jedem, der bei uns bei der DDB mitmacht, zur Verfügung und dann muss man nicht selber sozusagen aus der eigenen Webseite heraus nochmal so eine Schnittstelle entwickeln. Die wäre dann sozusagen automatisch da und da könnte man dann auch dagegen etwas programmieren lassen oder jetzt hoffen, dass bei so einem Wettbewerb jemand sagt, ich habe mich jetzt genau in ihren Bestand verliebt, ich mag jetzt die Instrumentensammlung des Ethnologischen Museums in Berlin und möchte damit was machen, möchte die zu Klingen bringen und programmiere da jetzt etwas. Und also darauf hoffen wir bei Coding Da Vinci.
Und genau, jetzt hast du auch sehr schön die Wolte zurückgeschlagen zu Coding Da Vinci. Also, weil es gibt ja diese APIs, es gibt offene Daten und bei Coding Da Vinci sind ja jetzt diese 150 Leute zusammengekommen. Mhm. Und wir haben auch gehört, es fehlte ein bisschen an Designern, aber was haben denn die anderen Leute zusammen da getan?
Genau, ich kann ja mal so ein bisschen die zwei Tage so Revue passieren lassen. Mhm. Also wir haben mittags am Samstag angefangen und hatten eine schnelle Vorstellungsrunde, wo wir erstmal wir vier Veranstalter Hallo gesagt haben und ein bisschen erzählt haben, wie es durch das Wochenende geht. Und dann sind wir ziemlich schnell eingestiegen und haben die Kulturinstitutionen in so einem, wie man das von Barcamps kennt, in so einem kurzen Pitch, wo man wirklich in drei Sätzen sagen sollte, was die eigenen Bestände ausmachen. Und danach schloss sich dann so ein aus mehreren parallelen Sessions ein Format an, wo wir dann immer in Viertelstundenrhythmus, also man hat immer 7 Minuten waren es, glaube ich, vorgestellt seitens der Einrichtung den eigenen Bestand und danach gab es noch eine kleine Fragerunde und dann konnte man wechseln, sodass man, und das wurde zweimal durchlaufen, sodass man insgesamt, glaube ich, 6 Institutionen hat sich direkt angucken können, wenn man ganz fleißig war und durch alle Räume gewechselt ist. Also es waren insgesamt, ich glaube es waren 21, 22 oder 23. Also man hat nicht alles sehen können, aber man konnte sich sozusagen aus den Pitches raushören, ach, das könnte was für mich sein.
Und dann war schon der Vormittag vorbei, oder?
Genau, dann waren wir war schon Mittag. Dann haben wir irgendwann auch was gegessen. Dann fanden sich schon so Leute zu ersten Gesprächen zusammen und dann gab es einen Ideenpitch, wo die Leute gesagt haben, ach, mir ist jetzt dabei gekommen, das und das könnte man machen. Und dann haben wir wieder so eine Runde gedreht auf der Bühne, wo wir gesagt haben, ich bin der Bela, ich mache die Goethe2go-App, wir wollen in Frankfurt, in Sachsenhausen die historischen Gebäude, die es gibt in der DDB, die wollen wir in der Geokoordinaten versehen, wir machen ein Spiel, das ist gamifiziert, auch so ein schönes Buzzword zurzeit und damit reichern wir die Daten an, wenn man vor dem Gebäude steht und sagt, ja, das ist doch genau das Bild, drückt man auf einen Knopf oder wird durch andere Spielelemente motiviert und dann zack, sind auf einmal die Daten dazu und man hat trotzdem auch noch so ein bisschen, kriegt ein bisschen eine Stadtführung dabei und hat auch noch diesen Spielcharakter und sowas zum Beispiel. Und wer möchte da mitmachen? Ich brauche noch jemanden, der gut ist im Cross-Plattform-Programming für verschiedene Mobilgeräte-Plattformen oder einen UI-Designer, sowas wurde dann gesagt. Und dann haben sich dann die Leute zusammengefunden.
Und das Beispiel, was du gerade ausgewählt hast, war das fiktiv oder
gibt's? Nein, das ist tatsächlich realistisch. Da war ich auch ein bisschen jetzt Lokalpatriot. Das ist tatsächlich hier eine Gruppe, die sich im Rahmen von der Open Tech School Rhein-Main zusammengefunden hat und die gerade daran sitzt auch. Und ja, ich hoffe, ich sehe die vielleicht nächste Woche auch nochmal zu hören, wie es gerade so steht. Also wir haben jetzt nach diesem ersten Wochenende haben wir jetzt einen 10-wöchigen Sprint. Das ist auch ein 10-wöchiger Sprint, aber das ist die Phase, in der jetzt quasi entwickelt wird. Man darf ja nicht vergessen, das sind alles Leute, die ja die meisten stehen halt schon auch im Beruf oder haben ein anspruchsvolles Studium, das sie absolvieren und können natürlich jetzt nicht fulltime daran programmieren. Also realistisch, denke ich, sind, auch wenn man sich richtig Zeit nimmt, mal 3-4 Stunden die Woche. Ja, und wenn man dann vielleicht ein 2-3-Mann-Team ist, dann, aber man muss schon irgendwie rechnen. Ich glaube, wenn man eine anständige Applikation oder eine Webseite, 100 Stunden muss man da schon zusammenkriegen und die muss man erstmal auch in 10 Wochen erstmal zusammenbekommen. Man kann, aber es ist auch okay, wenn man kleinere Dinge macht. Mhm. Man kann auch sagen, wir machen ein tolles Video, eine Visualisierung, wir machen ja eine Webseite, die eine Geschichte erzählt. Das wäre auch alles gut. Das wäre alles schon was, wo man sagt, ja, wir haben ja am Ende auch noch ein zweites Wochenende, wo wir dann eine Preisverleihung machen. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder eine App baut, die hochprofessionell auf allen denkbaren Plattformen läuft. Also es geht einfach auch darum, erste Schritte zu machen, kreativ zu sein und ja, seinen eigenen Zugang zu finden und uns hoffentlich auch zu überraschen.
Mein lokalpatriotisch würde ich mir ja wünschen, dass die App dann auch tatsächlich fertig wird zum zweiten Wochenende. Aber was sind denn sonst so andere? Also ich meine, das heißt, die bauen auf irgendeinen Goethe-Datensatz auf oder auf irgendwelchen wahrscheinlich eher Landkarten oder.
Aber wir haben zum Beispiel es gibt auch aus verschiedenen Datenquellen. Also es gibt eine große Bildsammlung beim Landesarchiv Baden-Württemberg, den Nachlass von Willi Prager oder Praha, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, ich habe ihn immer nur gelesen. Und das sind, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Fotos und der ist halt, es gibt allein 3.000 Fotos von Bahnfahrten. Also wenn man irgendwie Trainspotter ist, dann geht einem da, glaube ich, auch das Herz auf. Also man kann sich irgendwie die Bahnstrecken der 50er und 60er Jahre inklusive mit den entsprechenden Triebwagen da nochmal wieder zusammenbauen. Und es gibt auch aus allen möglichen Städten und auch viel aus Frankfurt Bilder. Es gibt Bestände der hessischen Denkmalpflege, die haben teilweise schon Geodaten. Aber man kann ja auch noch auf andere Ideen kommen, dass man vielleicht sagt, wie sieht denn das heute aus? Kann man das kombinieren, kann man noch zusätzliche Perspektiven bekommen, vielleicht kann man auch noch was zusammensetzen, Panorama, ein 3D-Objekt, also da kann man ja anfangen loszuspinnen. Ich denke, das wird sich alles jetzt nicht im Rahmen dieses Hackathons umsetzen, aber wenn einzelne Ideen mal verfolgt werden, dann wäre das, glaube ich, schon sehr viel. Es soll ja auch nur darum gehen, dass man zeigt, also so einen Sog in beide Richtungen erzeugt. Also einmal den Kultureinrichtungen klarzumachen, oder vorzuführen, da draußen sind Leute, die das super spannend finden, was ihr da habt und die da gerne was machen. Also es gibt auch das Motto, das wir uns so ein bisschen geklaut haben, let them play with your toys. Also sitz nicht in der Sandkiste und spiel nur mit deinen eigenen Sachen, sondern guck mal, was andere damit machen und vielleicht kommen die auf ganz neue Spiele und auf ganz neue Ideen und kombinieren Dinge. Und es hat sich auch schon Gruppen gebildet, die jetzt einen Vogelstimmenwecker bauen. Ist das Naturkundemuseum hat einen Datensatz mit Vogelstimmen zur Verfügung gestellt und dann kann man sich von Vogelstimmen wecken lassen von der App. Sowas ist, glaube ich, im Plan. Irgendjemand anders hatte die Idee, so eine Art, wie heißt dieses Programm, wo man reinsingen kann, Pandora oder so. Es gibt so eine iPhone-App, wo man reinsingen kann und dann oder es an einen Lautsprecher halten kann.
Benutzt die nicht, aber Shazam
oder sowas, ja, genau. Und sowas ähnliches zum Beispiel für Vogelstimmen zu machen, ja, dass man.
Oh, das wäre toll. Also ne? Ich wäre ein ganz großer, persönlich ein ganz großer Freund von.
Genau.
Hätte ich gerne. Also würde ich mir sogar runterladen, sofort. Guckvögel an. Also,
ja, also das kann Tiere ich ja mal weitergeben, genau. Also
ich fände auch eine Foto-App, wo ich Insekten fotografieren könnte und dann würden die mir bestimmt werden. Finde ich total geil.
Ja. Also es gibt auch zum Beispiel einen riesigen Satz von Insektenscans, ja, auch im Gigapixel-Bereich, glaube ich, und wo man auch mal sagen könnte, ich weiß gar nicht, ob da auch schon jemand in die Richtung denkt, weil ich natürlich mich jetzt so ein bisschen auf die Apps mit DDB-Bezug auch konzentriere, falls mal jemand Fragen hat, dann würde ich auch, also die anderen natürlich nicht ausschließen, aber wir haben das so ein bisschen auch aufgeteilt, dass dann jede Institution natürlich Ansprechpartner ist für ihre Daten oder wir würden das dann auch vermitteln an die Institutionen, die bei uns Daten liegen haben und die beraten, wie sie auf unsere API zugreifen können. Ja, es gab auch teilweise technische Lösungen, wo man sagt, naja, da muss man vielleicht im Thema drinstecken, bis man erkennt, dass das tatsächlich eine Hilfe ist. Weil es gibt auch viele Dinge, die ja unsexy sind und vielleicht auch erstmal unanschaulich.
Sperrig.
Sperrig, genau. Also zum Beispiel eine Frage, also das ist jetzt nichts, was im Rahmen des Hackathons gelöst wird, aber für uns ist es ein Riesenproblem, dass viele Ausstellungsverwaltungssoftware oder auch Archivsoftware können nicht garantieren, dass stabile Identifier, also Signaturnummern oder sowas vergeben werden. Weil bei uns setzt sich die Nummer, mit der wir ein Objekt bei uns identifizieren, setzt sich aus einem Teil, der die Institution beschreibt. Das ist ja konstant, wenn jetzt nicht gerade irgendwie zwei Häuser miteinander sich vereinigen oder eins untergeht, ja, aber selbst dann könnte man das noch zuordnen. Und dann haben wir dann die Identifikationsnummer von der Einrichtung. Und viele Einrichtungen können uns die nicht bei jeder Lieferung die gleiche für das gleiche Objekt liefern. Das ist natürlich ein Wahnsinnsproblem, wenn man sagt, wir wollen diese ganzen Daten miteinander verknüpfen und andere Einrichtungen oder Apps oder irgendwas in der Welt verlässt sich darauf, dass unter der Nummer bei uns genau immer dieses Objekt zu finden ist, die digitale Repräsentation davon. Und wenn auf einmal sich das ändert und bei uns dann nur noch kommt, naja, Entschuldigung, das Objekt gibt's nicht mehr, such doch nochmal neu, das kann natürlich nicht das sein. Dafür muss man eine technische Lösung finden. Da braucht man eigentlich ein ähnliches System wie für dieses Domain-Name-System. Also eigentlich müsste man ja immer diese IP-Adressen eintippen in die Browserzeile, aber das kann sich natürlich kein Mensch merken. Deswegen hat man mit diesem Domain-Name-System hat man sich das einfallen lassen, und sowas Ähnliches bräuchte man auch für diesen persistenten Identifier-Service. Ist was, wo jeder sagt, warum gibt's denn das nicht schon längst? Ja, und aber das gibt es in der Form noch nicht. Und wenn wir immer davon reden, wir sind jetzt im Internet der Dinge angekommen und die Milch redet mit dem Kühlschrank. Hallo, ich bin nur noch halb voll. Sag doch mal dem Auto, es soll das nächste Mal, wenn es vom Supermarkt steht, unserem gemeinsamen Besitzer sagen, kauf doch noch mal neue Milch ein. Ja, dann muss man aber erst mal wissen, wie sollen denn diese ganzen Dinge wissen, mit wem sie gerade reden. Dafür muss man wieder diese Identifier vergeben.
Genau. Aber das würde das dann bedeuten, dass man darüber nachdenken würde, dass Objekte, die zum Beispiel in einer Museumsdatenbank sind, die haben eine Signatur vom Museum, und damit die sozusagen später mit der ganzen Welt, mit anderen Objekten und Datenbanken kommunizieren kann, kriegt die beispielsweise wie so eine eigene URL.
Genau, sowas in der Aktion.
Also sozusagen der Klotopf von irgendwie Bismarck hätte dann auch eine eigene URL.
Genau, man könnte auch überlegen, also ich bin nicht Teil des Teams, dass sich das bei der DNB jetzt mal so ein bisschen projektmäßig überlegt. Man müsste das natürlich europaweit.
Das wäre jetzt eine optimale Idee.
Genau, ja, nee, man könnte auch zum Beispiel sagen, wir haben ja bald hoffentlich IPv6, also mehr IP-Adressen, als es, glaube ich, sogar Menschen, Sandkörner oder was auch immer gibt. Also auf jeden Fall könnte man jedem Klotopf von Bismarck eine eigene IP-Adresse geben. Man könnte es vielleicht darüber regeln. Man könnte muss dann natürlich auch drüber sprechen, unterscheidet man das reale Objekt, die digitale Repräsentation, was macht man, wenn es verschiedene digitale Repräsentationen gibt? Es kann ja zum Beispiel sein, wenn ich eine Skulptur fotografiere, ja, ist es ja durchaus unterschiedlich, ob ich das von links, von rechts und wie ich das anlege. Ich könnte auch sagen, eine richtige Repräsentation ist erst ein 3D-Modell. Auch beim Gemälde kommt man sicherlich irgendwann mal dahin, dass man sagt, eigentlich interessiert uns Kunsthistoriker ja auch die Pastur des Pinselauftrags, also sind eigentlich auch 3D-Objekte, also da kann man ganz verschiedene digitale, und dann kann man ja sagen, es gibt dieses eine Objekt und das hat verschiedene digitale Repräsentationen, die kann ich alle einzeln benennen sozusagen, ja, also.
Aber wir sind jetzt hingekommen, weil du gesagt hast, also auch so ein Denken in technischen Feldern, das wäre zum Beispiel so ein Auftrag oder so eine Aufgabe, die man im Rahmen von so einem Hackathon anstoßen könnte.
Genau, also zum Beispiel man könnte, die Idee hattest du jetzt auch heute im Vorfeld unseres Gesprächs, ein Plugin für irgendwelche Content-Management-Systeme entwickeln, zum Beispiel für sowas wie die Deutsche Digitale Bibliothek, oder man könnte die Wikipedia noch verheiraten mit solchen Kulturportalen, oder man könnte auf ganz verschiedene Art und Weise
WordPress,
genau, ja, oder
also aus Uni-Sicht auch
Moodle
kommt jetzt wahrscheinlich,
ja, genau. Ja,
E-Learning-Plattform.
Ja, absolut. Da sind wir ja auch beim nächsten Punkt, da hat man ja auch ein ähnliches Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, ja, welche Kulturobjekte spielen denn für bestimmte Inhalte eine Rolle? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, wir wollen das alles mal für die Schule erschließen, könnte man ja auch überlegen, ja, was wäre denn jetzt, wenn so ein Lehrplan in einem ordentlichen Metadatenformat wäre? Und wenn man dann sagen könnte, ich habe solche beschreibende Informationen, wo ich sagen kann, das ist jetzt für das Fach Mathematik, Mathematik ist das vielleicht jetzt für Geschichte, der und der Schulstufe, der und der Klassenstufe, das und das Thema, also das könnte man ja auch mit Metadaten aufbereiten und damit dann wiederum die Objekte auszeichnen. Und dann hätte man, könnte man überall auf der Welt Objekte finden, die sich vielleicht lohnt anzugucken. Ja, was weiß ich, wenn man jetzt sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Das ist jetzt auch ein Beispiel, das ich von einer Webseite von Europeaner geklaut habe. Mal Bilder zeigen aus Fabriken in der Zeit des Ersten Weltkriegs und dann mal fragen, was fällt euch denn dann auf? Aber was denkst ehrlich, du denn, was fällt, also, denn, fällt den Leuten denn dann auf?
Aber wenn das schon so weit dann gemacht wird, dann würde ich mir wünschen, dass es dann auch gleich so ein Verweissystem gibt, wie andere Nutzer, die sich für dieses Bild interessiert haben, haben sich auch das und das
an. Genau, aber das hätte man dann ja eigentlich auch automatisch dazu sozusagen, wenn man sowas also Facebook macht das ja auch. Also vieles von dem, was wir da im Kultursektor mühsam machen wollen, macht die NSA ja schon lange mit uns. Ja, deswegen sind ja Metadaten auch so lange so schlecht im haben so einen schlechten Ruf. Aber genau das, was man macht, dieses Verknüpfen, dass man weiß, wenn jemand keine Ahnung, aber wenn jemand in bestimmten, häufig zu McDonald's geht, dann lässt das auf bestimmtes Ernährungsverhalten schließen und dann werde ich dem vielleicht nicht unbedingt einen günstigen einen Krankenversicherungstarif geben. Solche Dinge passieren ja schon, glaube ich. Und die NSA kann ja auch eine ganze Menge Dinge. Und wenn man solche Dinge natürlich für Kulturobjekte hätte, dann könnte man natürlich genau sagen, das hat in dem und dem Kontext vielleicht schon mal irgendwo, jemand hat diese Verknüpfung schon hergestellt, guck mal, das könnte auch für dich jetzt interessant sein oder möchtest du nicht mehr entlang dieser Wege weiterdenken? Und ich persönlich habe auch immer noch so ein Bild vor Augen. Ich würde zum Beispiel gern, ich habe letztens mal eine Roddy Doyle-Geschichte gelesen, in der es viel um Musik ging, war jetzt nicht die Commitments, noch was anderes. Und habe mir dann irgendwie mal, ja, Spotify darf man sagen, ist zwar auch evil, aber also bei Spotify mir mal die ganze Musik zusammengesucht und habe dann parallel beim Lesen diese Musik gehört. Und man könnte das natürlich mit vielen Dingen, und im Sachbuch ist das vielleicht noch interessanter, wenn man auf Dinge stößt, die man noch nicht gesehen hat, also wenn man noch nie in Florenz vorm Dom gestanden hat oder so, oder in der Sixtinischen Kapelle. Das Gefühl kann das natürlich nicht ersetzen. Man weiß nie, wie das riecht, wie das Licht ist. Das wird man nie ersetzen können. Aber um das ein bisschen anzureichen, würde ich mir das manchmal wünschen, und ich mache das auch schon, wenn ich jetzt irgendwie auf dem iPad, also auf dem Tablet-Computer Dinge aufrufe, dass ich dann durchaus mal schnell mal bei Wikipedia nachschlage. Und wenn mir da auch noch mehr so Kontextinformationen leichter eingebunden würden, das könnte ich zum Beispiel gut haben. Ja.
Vielleicht nochmal ganz zurück zum konkreten Fall von dem Wochenende. Was sind denn noch so für lustige Sachen da entstanden? Also was ist denn da sozusagen in dieser kurzen Zeit schon mal, abgesehen jetzt von dem Vogelstimmenwecker und von der Goethe-App, noch so an Ideen zusammengetragen?
Ja, also ich müsste, ich habe ja eigentlich Internet bei euch.
hätte ich dir vorher wahrscheinlich geben sollen. Also normalerweise geben wir unseren Gästen nämlich gerne Zugang zum WLAN.
Ja.
Und das muss man auch vorgeben, weil wir haben so einen elend langen Schlüssel. Aber ich kann dir gerne hier mein Tablet mal zur Verfügung stellen.
Genau. Zufälligerweise hast du unseren Hacktisch schon aufgemacht. Ja. Das ist ja großartig, genau.
Ich bin auch gar nicht vorbereitet.
Genau, ja. Also ganz verschieden. Also ich kann ja mal oben anfangen. Es gibt eine Geschichtswebseite, nennt sich 24-Hour Kriegskind, über den Ersten Weltkrieg, wo eben gerade sich Gedanken gemacht wird, wie man diese Bilder des Kriegsalltags aufarbeiten kann für den Geschichtsunterricht. Die waren schon sehr, sehr, sehr konkret und haben schon auf Whiteboards gezeichnet. Und dann gab es ein Projekt, wo man sich Aufnahmen, historische Aufnahmen aus Berlin, wie ich jetzt gerade sehe, aus 1965 genommen hat und einfach mal guckt, wie sieht's denn da heute aus? Ja.
Sowas mag ich übrigens total gerne. Immer so Vergleiche, wenn du so Ebenen von Zeit hast, die du dann so miteinander vergleichen kannst. Gibt's auch andere unglaublich schöne Projekte. Also auf sowas stehe ich total.
Genau, es gibt die Daten der NS-Buchverbotsliste, also die hat sich jetzt auch gerade vor kurzem, ja, die Bücherverbrennungen haben sich gejährt und die Liste dieser verfilmten Bücher, die gibt es da auch als offene Daten und die werden jetzt auch noch angereichert, um weitere Informationen die man teilweise aus Normdateien wie der gemeinsamen Normdatei bei der Deutschen Nationalbibliothek bekommen kann, einfach um diese Daten noch reicher zu machen, dass man noch mehr weiß, wer war denn das jetzt, und vielleicht auch noch Links zu weiterführenden Informationen bekommt.
Mhm. Ja. Da, wo du jetzt gerade auch selber guckst, das ist das Hackdash. Und wenn ich mal ganz kurz, da ist die URL cdvinci.hack-org, kommt unten auch nochmal in die Notizen, damit man das dann auch später findet zum Nachgucken. Was die Damen gestern bei der Maitagung gesagt haben, war, es gab von den Daten, die zur Verfügung gestellt worden sind, bei Codeine Da Vinci quasi einen absoluten Favoriten von den Gruppen. Weißt du, wer das war, oder?
Ich weiß auch gar nicht, ob das, also.
Also es gäbe eine Quelle, die besonders oft in irgendwelchen Anwendungen benutzt
wurde. Ja, ja. Also ich sehe das teilweise ein bisschen anders, liegt aber auch daran, dass ich natürlich unsere API ein bisschen im Vordergrund sehe. Also sehr sexy waren natürlich diese Vogelstimmen. Ich weiß nicht, ob du
das die jetzt meinst. Das ist das, was auch gestern erwähnt worden.
Ja, ja, natürlich, klar.
Leute hatten Ideen, was man mit diesen Vogelstimmen macht.
Genau, aber es hat sich, also was ich auch gemerkt habe, war, dass natürlich, also ich habe es so wahrgenommen, auch gerade den ersten Tag, dass natürlich am Anfang stand erstmal so der, ja, auch die Zugänglichkeit und auch vielleicht das Begeisterungspotenzial der Inhalte so im Vordergrund, dass man halt eben gesagt, oh toll, Vogelstimmen. Und dann hat man irgendwann angefangen, aus sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt damit und hilft mir das denn nicht auch? Wie bekomme ich es dargeboten? Wie kann ich das mit anderen Daten verknüpfen? Also ich fand, es hatte sich so, am Anfang war man sehr von den Inhalten beeindruckt, weil das wurde auch so präsentiert. Also das war ja auch Ziel der ersten Sache, erstmal den Kontext herzustellen und ein Gefühl dafür zu schaffen, welchen Bestand, welche Sammlung haben wir da gerade vor uns. Und natürlich gibt es auch immer Themen, die einfach natürlich wichtig sind, wie diese NS-Buchverbotsliste. Ja, das ist auch völlig klar. Ja, es gibt sicherlich andere Dinge, die vielleicht etwas spezieller sind, irgendwelche militärgeschichtlichen Bestände oder Schlachtenkarten. Ja, Schulatlanten hatten wir auch dabei.
Hattet ihr auch so richtig so alte Spezialforscher? Also ich kenne das ja noch aus dem Museum. Da gab es auch eine Bibliothek, und ich meine Museum für Kommunikation. Das hat so eine Bibliothek gehabt mit sehr viel posthistorischen Büchern. Und dann waren halt so diese Spezialforscher. Also wirklich so total spezialisierte, in ihren historischen Kontext vernördete Forscher. Haben die sich da, oder ich meine, die hattet ihr nicht, oder?
Die hatten wir, glaube ich, nicht. Also
da ist dann vielleicht der Hackathon doch noch zu fremd.
Genau, es war ja auch eher so wirklich der Versuch, vielleicht zwei Welten, die sich noch fremder sind. Diese Leute sitzen ja schon in den Museen. Ich meine, das wäre natürlich.
Aber für die wären sozusagen die ITler und die
genau.
Coder ja noch, also.
Absolut, ich glaube auch.
Und die sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich, also, weil die sind ja alle irgendwo Nerds.
Ja.
Also in unterschiedlichen Fächern, aber die sind genauso, das sind halt so Geschichtsnerds, diese ganzen Lokalhistoriker und Kleinhistoriker, Kleinhistoriker.
Also. Ich glaube auch, dass das eine, also wir machen uns ja auch immer auch bei der DDB jetzt Gedanken, für wen machen wir das eigentlich? Ja, also im Moment haben wir es lange Zeit gemacht, auch für die Einrichtungen, die sich präsentieren wollten, und es gab halt diesen Ruf aus Europa, das wollen wir machen, wir wollen auch vielleicht darüber, also wir wollen ganz sicher einen Beitrag zur Demokratisierung von Wissen leisten, auch zeigen, was wir für ein tolles Kulturerbe haben in Europa und was uns vielleicht verbindet oder auch zusammenbringt, das auch nochmal ins Bewusstsein rücken. Ich finde, da macht Europäer auch tolle Arbeit, gerade auch durch diese Digitalisierungsprojekte, wo die Leute halt ihre eigenen Erinnerungen mitbringen. Ja, von Opas Bibel, die einen Steckschuss hatte, die ihn vom Leben gerettet hat Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Solche Dinge tauchen dann auf. Also da kommen ganz tolle Sachen zustande. Aber wir überlegen natürlich auch, wie kriegt man es hin, diese Daten in Kontexte zu stellen. Also wer macht das? Machen das nur Maschinen? Ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diesen Online-Video-Anbieter Netflix, hast du bestimmt auch schon mal was von gehört.
Hab ich schon gehört?
Genau. Ich habe mich tatsächlich mal über so ein paar Ecken, als dann House of Cards lief, mir da mal einen Zugang besorgt. Und die haben so ein Empfehlungssystem. Ja, da wirst du nach jedem Film, den du guckst, wirst du aufgefordert, hier. Und es werden einem völlig komische, Also ich hatte dann irgendwie Filme mit einem einbeinigen Hund, in dem zwei Frauen miteinander reden. Also ganz merkwürdig, also das natürlich nicht, aber irgendwelche merkwürdige Kategorien. Kriegt man irgendwie 3-4 Filme zum Bewerten vorgeschlagen. Gefallen die? Und das habe ich mal so mitgespielt, weil ich immer gehört hatte, dieser Algorithmus, der kann Wunderdinge. Ich habe immer gedacht, na ja, wenn das so ist wie bei Amazon, der schlicht mir immer genau dasselbe vor, was ich gerade als letztes gekauft habe. Und das ging so 2 Wochen so. Dann kriegte ich das erste Mal einen richtigen Lieblingsfilm von mir vorgeschlagen. Hab ich gedacht, naja, okay. Und dann wurde dieses Ding wirklich immer, immer besser. Und das war schon ein bisschen spooky. Und klar, in solche Richtungen, wir sind jetzt nicht Netflix, wir haben nicht diese Power. Also man kann hoffen, dass sich vielleicht in den Digital Humanities und in den angeschlossenen Informatik-Lehrstühlen die Leute das auch auf die Beine stellen, da mit der geballten wissenschaftlichen Power dagegen zu halten und vielleicht auch entsprechende lernende Systeme dazu entwickeln. Aber ich glaube auch nicht, dass das allein die Lösung sein kann. Ich meine, man wird immer irgendwie eine intellektuelle Leistung dabei brauchen. Und da braucht man genau diese Leute, die so begeistert sind für ein Thema, dass sie alles darüber wissen und auch bereit sind, Lebenszeit dafür zu opfern. Mhm. Oder das gar nicht als Opfer empfinden, sondern ja, das auch mitteilen möchten, was sie wollen. Ja, davon lebt ja auch die Wikipedia. Und wenn man das hinkriegt, ja, und dafür muss man genau diese Leute erreichen und denen noch Angebote machen. Und da können sicherlich wieder die Hacker von Coding Da Vinci, wenn man sie, ja, das ist vielleicht eine gute Idee fürs nächste Jahr, dass man sagt, diese Leute müssen wir noch dazu kriegen, dass man sagt, die erzählen einem dann, du, was ich eigentlich mal bräuchte, um mal so richtig.
Ihr braucht so Geschichtspaten.
Genau.
So ältere Geschichtspaten.
Geschichtspaten, genau. Das ist vielleicht eine schöne Idee, genau.
Naja, also, kann man ja noch drüber nachdenken, aber.
Wir laden dich ein das nächste Mal, ja.
Ja. Ich lasse mich ja immer gerne einladen, aber zurück hierzu, was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Also ich meine, die sind ja jetzt am Produzieren und am Coden und am Programmieren und Denken. Es ist jetzt genau dieser, wie nennt ihr den Sprint? Ich finde ja eher 10 Wochen ist ein Marathon, aber, ja, aber
das,
es ist
ein
Sprint.
Das ist halt eine Bezeichnung aus der Softwareentwicklung. Genau. Wenn du agil entwickelst, dann teilst du eigentlich immer so Programmieraufgaben in Zeitbereiche, die sind meistens 2 Wochen lang. Das nennt sich dann halt Sprint. Bei 10 Wochen ist es eine idiotische Bezeichnung, aber
naja, ja, also es
Peak hat, and Chong,
ist ein Sprint. Peak and Chong, also ja. Diese 10 Wochen sind jetzt und dann wird das nochmal präsentiert und auch prämiert. Mhm. Was mich aber interessiert, was passiert denn da mit den Dingen, die da entwickelt worden sind? Wem gehören die denn dann?
Ja, das ist eine Bedingung dabei, dass tatsächlich damit auch offene Daten wieder produziert werden im Rahmen dieses Wettbewerbs, ja. Also man kann natürlich mit diesen Daten an sich machen, was man will. Und wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ach, Coding Da Vinci interessiert mich gar nicht, ich möchte jetzt die hyperkommerzielle App damit machen, kann einem das keiner verbieten, wenn man die Lizenzbedingungen einhält, dass man zum Beispiel den Urheber beziehungsweise die Institution, die Rechte daran hält, nennt, ja, also dann ist das dementsprechend als Creative Commons by, ja, Namensnennungslizenz ausgezeichnet, dann muss man nur das einhalten. Aber Bedingungen für den Hackathon sind natürlich, dass da wieder freie Software und freie Daten bei rauskommen, weil das soll damit ja auch promoted werden.
Aber jetzt zum Beispiel dieser Vogelstimmenwecker oder diese Goethe-App, die wird jetzt, also die hat jetzt jemand ausgedacht, also mehrere Leute zusammen, die programmieren das jetzt auch. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass, wenn jetzt nicht irgendwie alles total schief läuft am 2. Wochenende, das Ding auch fertig ist. Mhm. Das heißt, ich kann irgendwie in meinen App Store gehen oder in meinen was auch immer, lade mir das runter und benutze das. Und das ist dann jetzt auch frei und auch wahrscheinlich sogar umsonst verfügbar. Aber nächstes Jahr habe ich ein anderes Samsung-iPhone-System und bla. Wer kümmert sich denn danach? Also wie ist denn das, wie wird denn das nachgehalten?
Genau, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ich würde sagen, im Idealfall kriegt man das natürlich hin, dass vielleicht auch eine Einrichtung sagt, das ist so toll, was da jetzt bei rausgekommen ist, das machen wir uns zu eigen. Wir reden mit dem Team und stellen zusammen was auf die Beine. Ja, dass wir vielleicht wirklich sagen, wir arbeiten länger zusammen miteinander. Das ist sicherlich.
Ich meine, also ihr von der Deutschen Digitalen Bibliothek, ihr habt ja zumindest eine IT-Abteilung, ne?
Ja.
Das heißt, also bei euch kann ich mir das ja auch vorstellen, dass, also wenn die Leute, die an euren Daten da jetzt gerade arbeiten, dass ihr sagt, wir behalten die im Blick und wir machen mit denen was weiter, aber das Ethnologische Museum oder wer immer die Vogelstimmen da so hergibt, Da weiß ich nicht, oder ich kann mir teilweise auch nicht vorstellen, dass die IT-Abteilung da in der Lage ist. Also nicht, dass sie das nicht können, aber dass sie da Kapazität für haben.
Ja, na gut, jetzt muss man überlegen, wenn du, mit was surfst du denn? Was benutzt du da für ein Programm?
Ein Browser.
Ja, welchen?
Ein Browser.
Sag doch mal.
So ein
Firefox zum Beispiel? Ja, genau.
Firefox-Browser.
Das ist doch das beste Beispiel. Wer hat denn das denn programmiert? Das ist genau dasselbe Prinzip eigentlich. Das ist halt auch ein Open-Source-Projekt, ja. Das gibt es sicherlich inzwischen auch Institutionen oder Firmen, die diese Entwicklung fördern, indem sie die vielleicht auch spenden und aber auch die Entwickler hauptamtlich beschäftigen und die in Vollzeit daran arbeiten lassen. Aber es ist halt auch ein großes Community-Projekt. Und es gibt durchaus Beispiele, in denen sich halt Communities bilden, in denen die Leute sagen, das machen wir, weil uns das technologisch interessiert, weil das spannende Aufgabe ist oder weil wir das halt wichtig finden. Das ist natürlich im Kulturbereich vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil die Leute
Man nennt
natürlich.
es übrigens eine Herausforderung.
Ja.
Man, genau das, diese Situation nennt man immer eine Herausforderung.
Genauso haben wir ja auch angefangen. Ja. Wir haben ja auch den Hackathon gestartet mit solchen sogenannten Challenges, das wir eben gesagt haben. Ja. Das ist so ein bisschen der Aufruf, der an euch ergeht, womit wir euch packen wollen, womit wir euch herausfordern wollen. Aber. Ja, das ist sicherlich auch was, was man ein Stück weit ausloten will mit diesem Hackathon. Und ich denke, man darf jetzt auch nicht im ersten Jahr Wunderdinge erwarten. Also wir sagen eigentlich, wir möchten das im nächsten Jahr auch nochmal längfristiger aufstellen, uns auch nochmal Gedanken machen, was haben wir dieses Jahr dabei gelernt und uns auch Feedback holen, auch von den Teilnehmern sagen, also Leute, das war ja schön und gut, aber diese andere Sache, das habt ihr falsch angefangen und wir hätten uns mehr Support erwünscht oder ja, also das sind alles Dinge, wo wir, denke ich, in die nächste Lernschleife dann eintreten und wo wir dann noch hoffen, dass das zu einem jährlichen Event wird, wo man dann sagt, ja, das gewinnt dann irgendwann auch eine Eigendynamik. Man freut sich dann wieder darauf, da hinzukommen und dann bilden sich halt automatisch auch so Communities in der Hoffnung, dass man sagt, wir sehen uns dann ja wieder und dann kann man auch Dinge entsprechend unterstützen. Aber man muss ja erstmal so eine kritische Masse auf einen Haufen bekommen.
Und glaubst du das? Also ich meine, das finde ich ja schon mal ganz gut, dass es auch sich wiederholt. Also dass das, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was tatsächlich jetzt bei rauskommt, dass ihr schon so weit denkt, dass es das sich wiederholen soll. Das finde ich erstmal total löblich und finde ich großartig. Aber wird es immer in Berlin sein oder wird es auch, kann man sich auch vorstellen, dass das dann zum Beispiel nächstes Jahr in München stattfindet oder
Also,
in Hamburg
da haben
oder?
wir auch tatsächlich drüber gesprochen, dass das durchaus so sein soll. Auch gerade Wikimedia wünscht sich das. Der Vorteil an Berlin war jetzt natürlich einfach, dass es da möglich ist, auch ganz viele Leute zu bekommen in diesem Umfeld. Und das muss man natürlich sich vielleicht reiflich überlegen, wo das auch noch der Fall sein könnte, bis das mal so ein Selbstläufer ist wie der Chaos Communication Kongress, wo die Leute aus aller Welt anreisen und jedes Jahr wieder neue Besucherrekorde sprengen.
Aber sowas könnt ihr ja vorstellen, also dass, ich meine jetzt nicht 2000, aber dass
Nein.
da 500 Leute bei so einem.
Also ich, nein, da weigere ich mich einfach jetzt, weil das ist, weiß ich nicht, das finde ich auch unseriös und ich fand jetzt erstmal, dass ein tolles Erlebnis, dass da 150 Menschen waren. Ich habe an den ganzen 2 Tagen nicht ein genervtes oder unglückliches Gesicht gesehen, niemand, der sich gelangweilt hat. Es gab ja auch noch, am zweiten Tag gab es noch Workshops, wo wir auch, also die Leute haben nicht die ganze Zeit dann gesessen und gecodet. Es ging ja auch darum, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Das ist ja so wichtig, dass man einfach ein bisschen lernt, wie sind die Rituale, wie sind die Übungen in den einzelnen Communities, was kommt an, wo kann man halt, ja, wo ist vielleicht der Kulturwissenschaftler, der mal einen Vortrag wohl formuliert vom Blatt abliest und der Coder sagt wieder, was macht der denn da und warum steht er die ganze Zeit dabei und lass uns doch mal erstmal was ausprobieren und da treffen auch einfach, ja, unterschiedliche Kommunikationsstile und einfach das erstmal anzuerkennen und zu sagen, ach, wir haben uns trotzdem verstanden und ausgetauscht. Ich meine, da waren jetzt sowohl die kulturinteressierten Nerds da, als auch die IT-affinen Leute aus den Kultureinrichtungen. Also es waren nicht die ganz großen Extreme, aber trotzdem, glaube ich, war das eine schöne Begegnung, wo man einfach ja einander besser kennengelernt hat. Und das ist schon erstmal ein Wert an sich, sage ich.
Habt ihr bei Coding Da Vinci auch so Stimmen eingefangen, also dass man auch mal auch Leute kennenlernen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich fände das mal ganz interessant, wer war denn da so alles? Gibt es irgendwie Interviews oder eine Dokumentation, dass man so ein Gefühl für diese Atmosphäre, die du eben beschrieben hast, auch bekommt?
Ja, also das muss ich ja auch sagen, das haben vor allen Dingen meine Kolleginnen in dem Kooperationspartnerrat, den wir da gebildet haben, vorbildlich ins Leben gerufen und angeleiert. Helene Hahn ist ja unsere Projektleiterin und wir haben ein tolles Team dabei gehabt, die eine Videodokumentation erstellt haben. Es ist auch fotografiert worden. Die Fotos sind auch schon sowohl bei Flickr als auch bei Wikimedia, bei Wikicommons online, kann man sich schon angucken. Wird vielleicht auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und
ich verlinke alles.
Du verlinkst alles, genau. Und da kann man schon einen Eindruck kriegen von der fröhlichen und zugewandten Atmosphäre, die wir hatten. Und es wird eine Dokumentation über die beiden Wochenenden hinweg erstellt, dass man am Ende wirklich einen Gesamteindruck bekommt. Und ich habe schon frühere Arbeiten von dem beauftragten Team gesehen und bin total happy und habe auch selber da vor der Kamera stehen dürfen und fand das, haben sie sehr gut gemacht, haben einen da sehr gut, ähnlich wie du jetzt, einen an die Hand genommen und einen auch ein bisschen vergessen lassen, dass man gerade da vor einem technischen Gerät sitzt und Dinge tut.
5 Milliarden Leute auf der anderen Seite ja. hat, die einen zuhören, ja. weil wir immer so viele Leute beim Kulturkabinett haben. Nein, ja, aber ich weiß schon, von was du gerade redest, klar. Die werde ich mir dann auch jetzt nochmal anhören. Also ich habe mich ja vorher so ein bisschen, also ich konnte mich nicht so ganz unfrei machen. Also ich, nein, also ich normalerweise tue ich mich ja nicht so komplett in so ein Thema einarbeiten, weil ich auch einfach noch was entdecken möchte in dem Gespräch. Jetzt hatte ich aber gestern den Vortrag bei der Maitagung und das heißt, ich wusste schon ein bisschen mehr. Und natürlich habe ich auch vorher schon mal mit dir geredet und ein bisschen was erfahren. Aber die begleitenden Dokumentationen und so habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ich hatte mir aber, als das Coding Da Vinci Wochenende war, tatsächlich parallel immer die Etherpads angeguckt.
Ja.
Weil ich mich so super neugierig war, was da nämlich gerade so passiert und war immer so ein bisschen traurig, dass da gar nicht so viel drin stand. Aber das habe ich mir dann damit erklärt, das ist ja auch gar nicht so einfach, so eine Dokumentation zu etwas zu machen, wo man ja auch gerade so involviert ist, weil man ja wahrscheinlich auch gerade die ganze Zeit braucht, um an dem Projekt nachzudenken.
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen was aus dieser Barcamp-Ecke kommt. Und da ist es ja auch eher so, dass man da doch häufiger eine Vortragssituation hat, dass gerade jemand was Spannendes erzählt und da ergibt sich vielleicht auch eine Diskussion, aber irgendwas, was man festhält. Und beim Entwickeln ist es ja doch so, dass man dann schnell mal sagt, wir machen mal ein paar Wireframes, wir überlegen vielleicht, unterhalten uns über Technologie, dann sitzt man mal eine Zeit lang zusammen, kennst du das, hast du das schon mal gesehen? Du, ich zeig dir mal, was ich mal gemacht habe und ach ja, wenn wir jetzt da mal weiter überlegen, guck doch mal, was steht denn da jetzt in den Daten drin? Was ist das für ein Format? Also da denke ich, ist man erstmal in so einer Phase, wo man gar nicht so viel dokumentiert, sondern eher brainstormt. Und da würde ich jetzt persönlich auch sagen, da würde ich auch eher anfangen zu zeichnen oder halt viel direkt miteinander reden und einem Sachen ausprobieren, aber jetzt nicht anfangen, Texte zu produzieren. Ich glaube, das ist einfach, da muss man, also was da eigentlich schöner war, wir hatten ja noch eine Komponente, wir hatten so ein Graphical Recording, wir hatten den Julian Kücking, hieß er genau, Plaything auf Twitter, der hat ein Wandgemälde gemalt über den Verlauf der 2 Tage, insgesamt, na, wie lang wird das sein? 10 Meter? Und wo er die verschiedenen Abschnitte eingefangen hat und in kleinen Comic-Cartoon-artigen Szenen eingefangen hat, total großartig. Also ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich mag auch zum Beispiel Beetlebum, diesen Toon-Blogger und so ein bisschen in der Richtung. Ja, also ich beneide Leute, die sowas können und da wirkt auch sofort. Also es gibt auch einen Satz von mir, der da irgendwie steht und wo ich dann auch dachte, boah, toll, das ist so wie sich gedruckt zu sehen das erste Mal oder so. Also es war wirklich wunderschön und es war auch schön, um zu twittern und einen Eindruck zu geben. Also es hat auch so diesen kreativ verspielten Charakter dieser Veranstaltung auch gut eingefangen, ja.
Ich meine, ich glaube, das ist ja schon auch so ein bisschen um dieses Motto, dabei sein ist sozusagen alles. Also es geht gar nicht darum, wer jetzt tatsächlich irgendeinen Preis bekommt bei diesem zweiten Wochenende, aber es gibt ja nun mal irgendeinen Preis, was Was bekommt man denn da, wenn man da?
Ja, also es ist auch
noch ein, wie wird das entschieden?
Noch ein bisschen in der Diskussion. Also wir haben auch ganz unterschiedlich angefangen. Ursprünglich muss ich auch mal gestehen, hatten wir als DDB irgendwie auch die Idee, es müsste man einen DDB-Preis geben, weil sozusagen was mit unserer App API gemacht wird, haben dann aber auch gesagt, nein, wir sind auch, es geht um die Community und geht eher darum, dass man, ja, wir haben eine ganze Reihe von Kategorien, Funniest Hack oder ich müsste jetzt auch nochmal genau nachgucken nach den Kategorien, also mehrere Kategorien, die bestimmte Aspekte belohnen und die Preise sind auf jeden Fall nicht Geldpreise. Also wir sind schon noch dabei, uns auch noch was Wertiges zu überlegen. Wir hatten eine Jahreskarte vom Museumsbund gedacht. Hat sich dann als schwierig herausgestellt, weil das für Museumsmitglieder, also da müsste man Teil einer Institution sein, war dann schwierig. Wir müssten also alle noch irgendwie Teil eines Museums werden. Es gibt also auf jeden Fall Dinge, die man nicht kaufen kann. Zum Beispiel eine Beratung, was man dann als junge, aufstrebende Softwareentwicklerin dann vielleicht in seinem im weiteren Berufsweg, wie man die App vermarkten kann, an was man denken muss, vielleicht auch rechtlich. Also da gibt es erfahrene Softwareentwickler, die gesagt haben, oder Leute, die so Gründerbüros haben, die dann sagen, wir beraten euch mal für Nachmittag. Und das sind ja Dinge, ja, man kann es manchmal auch kaufen, aber manche Dinge kann man auch nicht kaufen, wie zum Beispiel bei einem Professor Dirk von der FH Potsdam, der ist ein ganz großer Visualisierungsexperte und der hat auch gesagt, ich stelle mal 2-3 Stunden zur Verfügung und da kann man mich alles fragen, was man schon immer wissen wollte und auch mal Dinge vorstellen und meine Expertenmeinung sich abholen. Also es ist großartig, dass wir solche... Also
man kann Coachings höchstwahrscheinlich.
Coachings kriegen, genau. Und auch Dinge hinter den Kulissen. Wir machen auch für die Leute, die am Vorabend der Preisverleihung kommen, da machen wir so ein Get-Together, so ein Barbecue. Und da wird es wahrscheinlich, ich glaube, das steht schon fest, aber nagelt mich nicht darauf fest, wenn es inzwischen neuere Informationen gibt. Es wird so eine Nachtführung im Naturkundemuseum geben, auch so ein bisschen hinter den Kulissen. Das sind auch so Sachen, die man nicht kaufen kann vielleicht. Und das, wo wir auch halt in der glücklichen Situation sind, weil bei uns so viele tolle Kulturinstitutionen mitgemacht haben. Martin, du kennst das selber, du hast ja in Frankfurt im Museum für Kommunikation gearbeitet. Ja, wie toll das ist, wenn man mal in Depots kommt und wirklich mal vielleicht auch mal eine Sache anfassen darf, was man sonst nicht anfassen darf.
Darf man auch nie anfassen.
Also man könnte, kommt
aber was. Aber man darf mal hinter die Kulissen blicken und andere Wege gehen,
genau,
als man das sonst üblicherweise dürfte.
Genau.
Oder man darf Dinge auch mal sehen, die sonst nur in irgendwelchen Metallschränken oder in Pappschachteln wären.
Genau.
Ja, ich glaube, eine Sache haben wir ganz vergessen. Also bevor ich mich jetzt zum Ende komme, ich glaube, wir können auch langsam mal zum Ende kommen. Wir sind eine ganze Weile schon dabei. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Dass ich mich natürlich freue, dass du heute bei mir zu Gast bist und mir von der Deutschen Digitalen Bibliothek erzählst und auch von Coding Da Vinci. Aber dass du das jetzt hier nicht quasi als Pressesprecher oder sonst was tust, sondern dass du schon einfach als Privatperson natürlich hier berichtest, weil wir kennen uns ja auch tatsächlich einfach nur privat.
Also ich habe natürlich auch ein bisschen vertretlich Company Line, das ist ganz klar. Also ich stehe natürlich auch hinter der Sache, aber viele der Einschätzungen, die ich jetzt heute auch gegeben habe in dem Podcast, sind natürlich auch Dinge, meine eigene Position, die nicht unbedingt mit denen der DDB übereinstimmen. Und in vielen Bereichen bin ich auch nicht unbedingt Experte. Das wird dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen sein. Aber ja, also das ist so ein großen Teil dessen, was ich mir zu den Sachen denke. Und ich bin ja als Privatperson heute.
Und wenn ich sozusagen von einer Privatperson nochmal sozusagen aber zur professionellen Person herüberschwenke als Mitarbeiter der DDB, abgesehen von Coding Da Vinci, was ist eines deiner nächsten Projekte, die du für die digitale deutsche digitale Bibliothek stemmen wirst oder vorhast zu tun?
Also gut, aktuell sitze ich gerade noch daran, an der Koordination der Weiterentwicklung unserer virtuellen Ausstellung. Im Moment ist es so, dass wir quasi unsererseits mit Partnern Ausstellungen entwickeln und da einstellen können. Und dieses System ist von Anfang an nicht darauf angelegt gewesen, dass da Leute arbeiten, ja, die vielleicht nicht ja, also man darf relativ viel in diesem System und man hat das Problem, wenn man jetzt mehrere Ausstellungen anlegt, kann man auch Objekte aus den anderen Ausstellungen unabsichtlich oder auch absichtlich vielleicht verändern. Und also man hätte durch ein Missgeschick dann vielleicht eine schöne bestehende Ausstellung dann zerstört. Und da schaffen wir gerade technische Abhilfe, um das dann auch als Werkzeug den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht sagen, wir haben jetzt kein eigenes CMS und wir möchten das dann gerne nutzen, bespielen unsere Daten bei der DDB ein und gestalten dann eine virtuelle Ausstellung, um das so weiterzuentwickeln.
Das heißt, die Deutsche Digitale Bibliothek wird unter Umständen sowas wie eine Ausstellungsplattform werden, auch für andere Institutionen. Allerdings müsste man dafür dann auch die ganzen Objekte dann bei euch dafür auch
freigeben. Ja, im Moment ist es tatsächlich so, wir haben nicht eine 100%-Quote, aber natürlich ist das Ziel, dass man möglichst einen Großteil, also diese Quote steigt sicherlich im Laufe der Zeit, aber wir werden auch niemanden wegschicken, der sagt, kuratorisch ist das jetzt aber begründet oder dieses Digitalisat, das stammt jetzt aus Chile und wird auch nie in der DDB landen, weil wir einfach nicht dafür zuständig sind, dann sind wir die Letzten, die wir uns da verstellen, weil letzten Endes ist es wichtig, dass das inhaltlich kuratorisch eine runde Sache ist und das hat dann Vorrang. Aber natürlich, also wir experimentieren auch ein bisschen mit dem Format, weil das ist ja so die Frage, ist es halt immer nur diese Abbildung einer Ausstellung jetzt im Virtuellen, was kann das noch sein? Das kann ja auch so ein bisschen die Ewigkeit für Ausstellungen, die teilweise gibt es ja auch tolle Ausstellungen, wo es dann nicht für einen Katalog gereicht hat oder die Kataloge sind nicht mehr zu bekommen und in einem Fall haben wir jetzt schon mit dem, mit dem Berliner Kupferstichkabinett angefangen, Gespräche zu führen, wo wir eben sowas auch ein bisschen automatisieren wollen, dass man sagt, wenn das Kupferstichkabinett eine reale Ausstellung macht, dann vermerken die das ja auch in ihrem Ausstellungssystem. Also ich bin da jetzt kein Experte, aber habe mir sagen lassen, dass es im Datenmodell dementsprechende Felder gibt. Dann kann man halt sagen, das war jetzt Ausstellung, ja, Dürer-Drucke oder Dürer-Stiche. Und dann kann man später, hoffentlich, wenn wir das dann weiterentwickelt haben, relativ automatisch diese Ausstellung mit den zugehörigen Texten beim Einspielen dann bei uns automatisch abbilden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da also, werden wir sicherlich auch, also das wäre so.
Als gäbe es für diese ganze Ausstellung ein Schlagwortsystem.
Oder ja, so ein bisschen so, also dass die Ausstellung selber auch als Objekt gefunden werden kann, dass man halt damit auch wiederum eine weitere Verknüpfung unter den Daten bekommt. Ne? Weil das ist,
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber habt ihr auch drüber nachgedacht, dass in Zukunft es unter Umständen auch Nutzerausstellungen geben soll? Also dass sozusagen Nutzer auch eigene Ausstellungen aus euren Daten zusammenstellen,
ja, das
Kontexte schaffen?
Wir haben jetzt erstmal sozusagen die Einrichtungen im Fokus, weil wir denen ja auch immer was bieten wollen sozusagen, damit sie zu uns kommen. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also die müssen ja auch einen Mehrwert erkennen, dass sie sich die Mühe machen, mit uns die Daten auch für uns vielleicht aufzubereiten und mit uns durch diesen Prozess des Datenclearings zu gehen, bis die Daten dann bei uns gelandet sind. Aber perspektivisch ist das durchaus auch eine Möglichkeit. Also wir haben ja schon so Favoritenlisten, das ist ja so ein Basic-Feature, dass man schon mal auf Suchanfragen abspeichern kann. Und das wollen wir vielleicht auch perspektivisch ausbauen in Richtung so persönliche Themenseiten. Das wäre dann schon sowas wie eine mini-virtuelle Ausstellung. Aber vielleicht ist man irgendwann auch so weit, dass man sagen kann, man kann das jedem Benutzer zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich auch mal ein Kapazitätsproblem. Wir müssen einfach die Erfahrung damit sammeln. Skaliert das in die Größenordnung? Also die Erfahrung haben wir nicht, aber das ist sicherlich eine gute Idee.
Also bei der Mai-Tagung gab es ein Firmenarchiv, die hatten sowas vorgestellt, also wo es sozusagen solche Kuratorenausstellungen gibt und die bieten aber auch die Möglichkeit aus den Objekten, die dort in der Objektdatenbank sind, dass man so Nutzer, Besucherausstellungen quasi machen kann. Das ist wahrscheinlich nicht so, also wahrscheinlich ist es eher nur Zusammenstellung von Objekten und ist nicht ganz so
avanciert. Aber quasi das, was mit unserer Favoritenliste auch schon möglich wäre, wenn das ein bisschen aufpoppt. Gut, ich denke, wir werden wahrscheinlich erstmal diesen Weg über die Favoritenliste gehen, also wo man jetzt ja auch schon eine Liste hätte mit Objekten, wo man auch schon einen Kommentar zu abgeben kann, wenn man dieses Kommentarfeld vielleicht noch mit HTML-Elementen ein bisschen anreichern kann, vielleicht auch noch ein bisschen am Layout was verändern kann, wäre das ein erster Schritt, was man dann schon eine Benutzerausstellung nennen könnte oder eine persönliche Themenseite. Klar, das ist was wir auch auf jeden Fall tun wollen. Ob so diese große virtuelle Ausstellung, ob das gleich das Richtige ist. Aber es ist auch, also da müssen wir auch ein bisschen einfach experimentieren und überlegen, Was kann das alles sein? Also erstmal kann man natürlich sagen, es ist so eine Art Datenarche für vergangene Ausstellungen. Man kann genuin neue Ausstellungen konzipieren. Man kann sozusagen eine Webpräsenz schaffen für ein Haus, das ein kleines Haus, das sagt, das möchten wir uns nicht selber leisten, wir möchten das als Service nachnutzen. Man könnte auch genauso gut sagen, ich habe jetzt mir sagen lassen, aus guten und richtigen Quellen, dass viele Häuser jetzt so ihre Dauerausstellungen neu gestalten und in dem Zuge natürlich auch mal über Dinge wie Digitalisierung nachdenken. Dann könnte man auch sagen, wenn ihr eure Bestände digitalisiert und sie gerne in die DDB einspielen wollt, über was wir uns natürlich sehr freuen würden, wäre das auch eine Gelegenheit, gleich die Bestände, wenn es die Dauerausstellung ist, in dem Kontext zu präsentieren, indem man diese Dauerausstellung mitvirtualisiert, und dann hätte man ein Eingangsfenster, das so ein bisschen eben dem eigenen Museum, dem eigenen Sammlungsansatz, dann auch Präsentationsansatz entsprechen würde, so dass man ja dann wieder einen ganz eigenen Zugang schaffen würde. Mhm. Also das wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Das muss man aber auch einfach sehen, wie werden die Dinge angenommen, wie lässt sich das technisch umsetzen. Also gute Ideen gibt es viele. Man muss es dann auch gut umsetzen und
man muss es ja auch sozusagen auch sowas wahrscheinlich auch in die Länge denken. Wie lange wird es das alles geben? Wie lange kann das, das hatte ich ja vorhin schon mal gefragt, wie kann die Ergebnisse von den Hackathon nachgehalten werden? Wie lange kann das, was die Deutsche Digitale Bibliothek jetzt gerade macht, nachgehalten werden? Denn auch wenn man so den Eindruck hat, was ihr gerade leistet und stemmt, da hat man das Gefühl, da passiert gerade ganz viel und es ist ein Riesenaufwand, aber es ist ja noch gar nicht klar, dass es euch für alle Ewigkeit geben wird.
Ganz genau. Also wir sind erstmal bis Ende 2015 finanziert. Also Bund und Länder haben ja, also die Zahlen sind ja auch kein Geheimnis, jeweils 1,3 Millionen als jährliche Mittel bereitgestellt, eben über einen Zeitraum von 5 Jahren, der in der Vergangenheit losgelaufen ist. Und dann hat es ja den Beta-Launch gegeben Ende 2012 und jetzt im 31. März die Aufnahme unseres Regelbetriebs, also wo wir noch nicht alle Daten eingespielt haben, aber sagen, jetzt sind wir technisch so weit, dass wir sagen, eine Grundfunktionalität steht. Das muss natürlich immer weiterentwickelt werden, weil, wie wir alle wissen, das Internet ist ein dynamisches Medium und wer da nicht weiterentwickelt, der bleibt ganz schnell, verliert den Anschluss und produziert dann auch Dinge, die niemand mehr sehen will. Man kennt ja viele tolle Projekte. Es ist ja so die Krux in dem, auch im Forschungsbereich, dass viele Dinge immer für 3 Jahre gefördert werden, dann entstehen tolle Dinge und danach guckt man nach 2, 3 Jahren mal wieder auf so eine Webseite, die ganz verheißungsvoll gestartet ist und dann wehen da die Tumbleweeds durch. Mhm. Das ist natürlich immer sehr traurig. Also wir hoffen, dass das nicht passiert und wir sind auch gerade evaluiert worden im Hinblick auf eine Verstetigung, sind da auch sehr zuversichtlich, aber natürlich dürfen wir den Prozess nicht vorgreifen. Jetzt sind erstmal die entsprechenden Powers to be. Die Politik ist am Zug zu entscheiden, was sie machen will und auch in welcher Form das weitergehen soll. Also da werden die Ergebnisse des Evaluierungsberichts ausgewertet werden. Es wird eine strategische Ausrichtung geben der DDB in den kommenden Monaten, dass man sich jetzt nochmal überlegt, aufgrund der gesammelten Erfahrungen, bisschen über den, ja, das Geschäftsmodell ist übertrieben, aber dass man sich über Zielgruppen und über auch die Rolle und Annahmen, die man vielleicht bei der Konzeption dieser Kulturportale gehabt hat, diese Ideen sind ja teilweise auch jetzt 8, 9 Jahre alt und da ist ja viel passiert im Web und im Internet seitdem und vielleicht muss man auch mal ein bisschen nachjustieren und sagen, gewisse Dinge, die wir uns am Anfang überlegt haben, die tragen für die Zukunft vielleicht nicht mehr und andere Dinge sind dazugekommen. Und da muss man sicherlich sein Profil schärfen und sich über Zielgruppen Gedanken machen. Und das ist sicherlich das, was in der nächsten Zeit auch passieren wird. Und dann hoffentlich, also da bin ich auch ganz egoistisch, weil ich natürlich auch gerne da in dem spannenden Projekt weiterarbeiten möchte, zu einer Verstetigung führt. Aber das wird die Zeit jetzt zeigen.
Aber das, also beitragen, dass es sich verstetigt, kann man, indem man eure Seiten auch nutzt, oder?
Genau.
Also ihr braucht wahrscheinlich auch einfach Page Impressions.
Ja, natürlich. Wir freuen uns über Besuche. Wir freuen uns über
so Projekte.
Kreative Nutzung unserer APIs. Also wenn sich an Hochschulen jemand berufen fühlt, mit Studenten ein Projekt zu machen, dann sind wir da immer, haben offene Ohren. Wir haben auch schon mehrere Angebote bekommen. Ich habe heute vielleicht auch schon eins bekommen, wenn ich das verraten darf. Aber ja, also da, wir leben auch sehr stark vom Feedback und insbesondere auch aus den Zielgruppen Bildung, Schule und aber auch der universitären Lehre oder vielleicht auch der geisteswissenschaftlichen Forschung, die uns auch für Quellenstudium benutzen möchten, sind wir natürlich sehr dankbar, wenn jemand sagt, damit ich euch nutzen kann, brauche ich dieses oder jenes. Ich habe vielleicht bei der und der Seite das und das gesehen oder das schwebt mir vor. Da sind wir dankbar für jede Mail und wir versprechen, es wird auch alles gelesen. Wir haben auch schon auf erste Rückmeldungen reagiert, dass nämlich eben jemand auch sagte, mir ist es wichtig, wenn ich irgendwas bebildern möchte, ich muss Abbildungen finden, die gemeinfrei sind, wo ich mir gar keine Gedanken machen muss. Und da gibt es ja durchaus einige Sachen. Mhm. Es gibt viele Bestände aus dem 16., 17. Jahrhundert, insbesondere die über ZVDD bei der SUB Göttingen kommen, zentrale Verzeichnis digitalisierter Drucke. Da gibt es ganz tolle Sachen. Ja, ich habe jetzt gerade auch erst vor kurzem diese Lilienthal, der gerade Geburtstag hatte, getwittert, von dem Vogelflug, was man da für die Fliegekunst lernen kann. Und da gibt es ganz viele tolle Dinge und auch tolle Abbildungen, die sich teilweise auch in Büchern verstecken. Wenn man die für Illustrationszwecke zum Beispiel ganz naiv mal braucht, kann man die finden. Also man kann uns wie einen Flickr benutzen. Mhm. Ja.
Aber wenn, also ich meine, das finde ich, das ist übrigens etwas, was ganz mein Interesse ist, dass man auch tatsächlich Bilder findet, die man auch dann auch benutzen kann. Aber könnt ihr euch denn auch überhaupt dann um so Sachen kümmern, dass ihr zum Beispiel in diese CC-Suche dann auch eingebunden werdet? Also das ist, also wenn ich zum Beispiel Bilder suche, dann gehe ich mittlerweile nicht mehr nur auf Flickr oder auf die Europeaner, sondern ich gehe auf CC-Suche und da sind ja einfach dann gleich 10 Orte drin, wo ich suchen kann. Also das, weil, oder...
Natürlich, ja, wir müssen auch, und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man so eine API hat, dann kann man natürlich anderswo auch schnell eingebunden werden. Da wollen wir natürlich auch noch Widgets entwickeln, haben auch gerade technische Voraussetzungen dafür geschaffen. Also es sind kleine Fensterchen oder kleine Mini-Applikationen, die an andere Webseiten eingebunden werden, wo man vielleicht noch ein zusätzliches DDB-Suchschlitz hat oder man würde halt ein weiterer Suchanbieter, wir sind zum Beispiel im Karlsruher Verbundkatalog, kann man auch in der DDB suchen und das werden wir sicherlich auch noch ausbauen und vielleicht kann man auch herkömmliche OPAC-Anbieter in den Hochschulbibliotheken überzeugen, die DDB noch mit einzubauen, da müsste man noch was entwickeln. Also ja, da gibt es eine ganze Reihe von Ideen. Da müssen wir sicherlich auch einiges tun, um einfach, wir wissen das ja alle, wir leben in einem Datenmeer und jeder ist in seiner Filterbubble, die einen halt auch einem vom Ertrinken schützt. Und man muss es schaffen, dass man halt die Daten dahin bekommt, wo die Leute sie konsumieren wollen. Und dafür müssen wir halt einfach, können wir nicht hoffen, dass alle zu uns aufs Portal kommen. Also muss sicherlich noch Voraussetzungen schaffen, ganz klassische Suchmaschinenoptimierung, jetzt nicht im Sinne, dass man da lauter Buzzwords einbaut, dass man wie die Nigeria Connection irgendwo gefunden wird, sondern dass man einfach das mit bestimmten, also schema.org ist so eine Sache, auszeichnet, sodass eben die Suchmaschinen das besser verstehen können, was da für Inhalte auf der Seite sind und sich auch einen Reim drauf machen können. Da haben wir sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Und wie du sagst, halt eben in den entsprechenden Plattformen und Metasuchmaschinen vielleicht auch noch präsenter zu sein. Genau.
Also dann hoffe ich, dass du sozusagen als Übersetzer weiter taugen wirst. Also weil Übersetzung, glaube ich, braucht es viel zwischen Menschen, aber auch zwischen Maschinen. Also das habe ich, glaube ich, heute ganz gut gelernt. Ich danke dir, dass du, ich glaube, wir haben uns relativ lange jetzt unterhalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, nur 1:40. Also ich bedanke mich und wir werden sehen, wie es mit der Deutschen Digitalen Bibliothek weiter vorangehen wird. Und ich bin gespannt, was beim zweiten Coding Da Vinci Wochenende geschehen wird. Dank dir, Stefan.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.